Und der Unterschied zwischen Mais und Mouton ist ja der, Mais war wenigstens mal commoditized. Mouton hat immer nur so getan, der Faker. Und das musste ich erst begreifen, damit ich den Weinmarkt verstanden habe.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Corona ist voll blöd. Voll blöd.
Immer noch und immer wieder.
Immer wieder, ja. Liebe Hörer, falls euch wundert, warum ihr so lange nichts von uns gehört habt. Ich hatte Corona. Wobei, ich hatte Corona ist ja immer so ein Ding. Man sagt das, weil man den Leuten keine Angst machen möchte. Nach dem Motto, ich habe Corona und bin jetzt ansteckend. Ich bin natürlich virenfrei, ich bin offiziell genesen, aber ey, diese Krankheit ist schon echt komisch.
Ja, ja. Das ist, aber es haut einen so weg dann auf. Also dich hat es ja auch noch mal weggehauen, richtig, wa? Das war ja
mich
richtig.
Ich habe es erst richtig weggehauen, dann habe ich mich eigentlich ganz gut erholt. Aber jetzt ist es so, dass es mich seit 3 Tagen nachmittags so ab 16 Uhr vom Schreibtisch ins Bett zieht, weil ich mich echt nicht mehr konzentrieren kann und nicht mehr. Ich habe eigentlich wahnsinnig viel Arbeit. Wir produzieren ja heute auch mal wieder um vor 11 Uhr. Also wir trinken heute Wein vor dem Mittagessen.
Ah, super.
Ich darf nur kleine Schlucke trinken. Ich muss noch so viel arbeiten vor der Prowein. Und wir haben morgen eine große Probe.
Genau, endlich.
Endlich.
Auch verschoben, auch, letztes Mal Corona.
Genau. Dann Samstag geht's nach Düsseldorf, Sonntag moderiere ich um 14.30 Uhr am Stand der Franzosen.
Cool.
Und dann...
Auf Französisch, natürlich.
Naja, klar.
Fließend.
Und
aber auf Englisch.
Ja. Und am Montag geht's dann wieder zurück und dann... ist ein bisschen Ruhe. Aber ich muss vorher noch eine Geschichte für die Weinwirtschaft zu Ende schreiben. Jetzt muss ich heute noch Interviews führen.
Und das ist ja super, wenn es sich ab 16 Uhr ins Bett zieht, hast du ja nicht mehr viel Luft jetzt. Ja.
Nein, meine Tochter hat noch ein Vorstellungsgespräch für einen Praktikumsplatz, da muss ich sie hinfahren.
Oh, noch. Der Tag ist voll.
Der Tag ist sowas von
voll. Ja, scheiße. Schön, sagt man nicht.
Legen wir einfach los oder wie machen wir es?
Ja, super.
Achso, nee, warte mal, eine Sache noch ganz kurz, unbedingt, um Himmels Willen. Nächste Woche Donnerstag ist die Oettinger Vertikale.
Ah.
1930. 19.30 geht's los. Auf Insta, @schnuttentunker ist der Account, über den wir das machen.
Ja.
Wenn ihr kein Insta habt, könnt ihr uns auch auf YouTube, da ist es dann über den Blindflug-Account, da könnt ihr uns dann sehen. Da kann es sein, dass wir den Chat nicht bedienen, das weiß ich nicht genau. Also eigentlich ist das eine Insta-Geschichte.
Ja.
Und vor allem seht ihr den Achim von Oettinger auf YouTube nicht, weil der kommt auf Insta dazu. Das nur mal so. 19.30 geht es los. Ich glaube, jetzt sind auch alle Pakete verkauft. Insofern.
Cool.
Ist jetzt nicht mehr.
Wie viel ungefähr? Also war es eine Menge?
Ja, ich glaube, es waren 80.
Wow.
Aber es ist so lange her, dass wir es abgemacht haben, dass ich nicht mehr genau weiß. Aber ich glaube, wir hatten gesagt, 80 dürfen es werden oder so. Weil es ja ein bisschen limitiert war. Aber es wird hinterher das Paket dann nochmal zu kaufen geben, allerdings ohne Rabatt bei Anja. Denn Anja hat noch ein paar von den Weinen.
Okay,
die sehr ist schön. Ja große von Oettinger.
Dann bin ich ja mal gespannt, wie voll das wird, wa?
Ja, das wird ganz schön viel.
Glaube ich auch.
Sehr gut. Wo ist der Würfel?
Der Würfel ist da.
Eine 2.
Oh, eine Pasch. Zwei. Nee, wie heißt das?
Unentschieden. Wieder eine 2.
Eine 5. Okay, dann fange ich mal an. So, weil wir es so lange nicht gemacht haben und weil Felix ja in der letzten Folge, was er gesagt hat, von Killer kann man nur mit Sascha trinken. Da dachte ich, jetzt habe ich schon so lange keinen Nordrhum mehr, jetzt machen wir mal Nordrhum. Remy Nero, ein Côte Rôti. Lagenkrotativ von 2015. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Hab da ganz viel drüber gelesen und wollte den schon lange probieren und hab's aber noch nicht getan und bin jetzt ganz gespannt.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Zwei Sachen habe ich. Also, ich will noch mal auf den Weinkeller vom letzten Mal eingehen. Da sind wir noch, ich will da noch mal widersprechen. Nein, nicht widersprechen, aber...
Auf den Weinkeller, ja.
Die Weinkeller, weißt du, die... Mhm.
Wir vorgesprochen haben über die...
Genau. Ich fand es ja ganz lustig. Dann fand ich aber, wenn man das jetzt mal zu Ende betrachtet, fand ich ja mehr unter die Impulskäufer.
Ja.
Oder? So grundsätzlich. Also würde ich jetzt mal so grob.
Das stimmt.
Ja. Ich verstehe sozusagen deinen Ansatz, dass du sagst, du bist ein bisschen zielgerichteter, was das angeht, das Kaufen angeht sozusagen. Du willst Regionen kennenlernen und lässt dich darauf ein und willst da in die Richtung das so ein bisschen aufbauen und nachbauen. Nicht nachbauen, aufbauen und auch so ein bisschen gezielt erkunden, dann abtrinken und erkunden. Jetzt habe ich mich aber gefragt, das stimmt, ich finde, mit der Flaschenanzahl bin ich fein. Ja, also dieses, also hatten wir ja früher schon, als wir gesagt haben, okay, 6 müssen es in Ausnahmefällen vielleicht, ja, und dann muss es aber nicht wahnsinnig viel sein, obwohl ich immer noch sagen würde, wenn es mir dann passt, dann ist auch 6-mal schön oder sowas, aber das stimmt, es muss nicht immer sein. Mir fiel beim Hören so auf, wo ich dachte, okay, wenn ich jetzt von meinem Impulskauf weggehe, gehen würde, wäre das dann nicht wahnsinnig schade? Also jetzt gehen wir mal von der Größe des Kellers aus, die jetzt der etwas interessiertere Weinkenner hat, dann sind so 500 bis 1500 Flaschen. Genau. Sowas, ja? Sowas ist die Größe, die man so, ich glaube, mehr macht keinen Sinn und weniger macht, ist völlig okay, aber so
das ist... 300 ist ein Vorrat, 300 ist kein Keller.
Genau.
Also, da muss man auch klar sagen.
Genau.
Eine gewisse Tiefe brauchst du, sonst ist es halt nur ein netter Feinvorrat.
Genau, Klimaschrank. Der Rest ist kein Weinkeller, genau. Ja. Ist es dann nicht so, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe von meinen Impulskäufen weg, dass mir da auch ein bisschen was verloren geht oder meinem Weinkeller was verloren geht, gerade die Sachen, wo ich sage, okay, die habe ich mal aus Impuls gekauft, ja, vielleicht noch gar nicht mit dem Ansatz, dass das ein Jehova-Wein wird oder sowas, aber der dann tatsächlich ja aus einer Lust heraus erstmal kaufe, weil er ja so oder so was ist, wo ich denke, dass es meinen Impuls befriedigt. Erstmal, ja.
Ja.
Das heißt, ich sehe einen schönen Conrieux und denke mir, ach, cool, habe ich was drüber lesen oder nicht? Oder habe ich jetzt einfach nur, finde ich die Flasche schick? Ja. Passiert nicht so wahnsinnig oft, aber genau, ja. Und pack mir den mal weg, weil es ja irgendwas ist, was ja so oder so mich in irgendeiner Form getriggert hat, das zu kaufen. Und manchmal ist es doch dann aber auch ganz schön, dass ich die Sachen dann einfach so unkommentiert da drin lasse und irgendwann wiederfinde. Klar, ich verstehe euren Ansatz, dass man sagt, okay, gerade wenn es so Sachen sind, die man irgendwie für, ich übertreib's mal, 3,50 Euro kauft und dann stirbt man und dann hast du da so Sachen drin, wo du denkst, was soll der Kram?
Ja.
Das verstehe ich total. Passiert ja auch ständig und häufig. Allerdings weiß ich gar nicht, ist es bei dir oder bei mir so, dass es davon so viel von diesen Sachen gibt, wo sich danach jemand ärgern würde, dass sie da drin sind? Weißt du, also nehmen wir mal an, wir gehen dann von dannen.
Genau.
Also nicht schnell, aber wir gehen irgendwann von dannen. Ist es dann so, dass, habe ich darüber nachgedacht, dass in meinem Keller, also in meinem privaten, das was also nur von Sascha sozusagen ist, dass es da so viele Sachen gibt, wo ich denke, ach, das würde man nicht, jemand, der sich ein bisschen mit Wein auskennt, würde das nicht grundsätzlich verstehen, was da drin ist. Also auch von der Qualität her, sozusagen. Also,
das ist eine super Frage, die einerseits auf das einzahlt, was ich gleich nochmal besprechen werde, hinsichtlich des Sekundärmarktes, wie der sich gerade im Moment präsentiert, in diesen etwas schwierigen Zeiten. Zum anderen habe ich aber auch, als ich die letzte Episode geschnitten habe, gedacht, oh guck mal, ich habe dieses Mal tatsächlich vollkommen einseitig. Ich versuche es mal beide Seiten der Medaille darzustellen. Dieses Mal bin ich vollkommen einseitig. Es hat was damit zu tun, dass die meisten unserer Hörer so denken, das ist so ein klassischer Echokammer-Effekt. Es gibt auch Leute, die ganz anders denken, als das, was ich da geschildert habe.
Ja.
Das wäre jetzt zu viel, das nochmal zu machen. Aber was meinen Keller angeht, lass es mich mal so sagen, wenn ein Sekundärmarkthändler kommen würde, also so ein klassischer Kaduko, C&D oder so, Leute, die Keller ankaufen, weil sie in hohem Maße professionalisiert die Struktur haben, um solche Sachen zu verwerten. Der würde sich hier und da mal in der Ecke was angucken, dann würde er freundlich lächeln und dann würde er wieder gehen. Der würde den Keller nicht kaufen, meinen Keller nicht. In meinem Keller liegen 10 Flaschen, die den interessieren.
Okay, das würde ich bei mir tatsächlich ein bisschen anders sehen.
Das ist bei dir ein bisschen anders, aber
der Einzelanteil wäre, das stimmt, der Einzelanteil ist, dass es dann in einem bestimmten Teil zu kleinteilig ist.
Das ist, wenn es dann, genau, je kleinteiliger es ist, desto teurer sollten die Flaschen dann möglichst auch sein, wenn es eben nicht 12 Flaschen vom einfachen Conrieux von Gigal sind.
Genau.
Eine einzelne Flasche interessiert nicht, weil das fliegt ständig
auf eBay rum. Genau, ist der Aufwand zu groß, theoretisch und so, genau.
Also, es gibt Keller, da würden die Leute kommen und sagen, naja gut, also ich kann Ihnen den jetzt abnehmen für einen Zehner die Flasche, aber Sie tun sich einen größeren Gefallen, wenn Sie sich 3 Wochenenden bei eBay einbuddeln und das so verkaufen. Es gibt, Sekundärmarkt ist ja was anderes als man wird es irgendwie los.
Ja, das stimmt schon.
Und natürlich, wenn ich jetzt vom Bus überfahren werde und meine Frau würde beispielsweise dich und Flo bitten, dass ihr vielleicht über den Blindflugverteiler mal einen Aufruf macht, ob da würde sich jemand finden, der sagt, wow, super, und ich zahle auch vernünftig, und es ist ja alles dokumentiert über Seller Tracker, meine Frau wüsste, was ich bezahlt habe. Aber man muss jetzt nicht glauben, dass ein normaler Pio Cesare Barolo Lage, durch die Lage, kostet 100 Euro, 120 Euro oder sowas. Das ist jetzt ein Wein, wenn das der kleinste Teil ist, dann sagt der Sekundärmarkthändler super. Aber wenn das mein Jehova-Wein ist sozusagen, dann sagt er, naja gut, aber was soll ich denn mit den langen Nebbiolos, die sie da noch liegen haben, da kann ich ihnen Fünfer für geben.
Mhm. Okay, das verstehe ich, ja.
Da ist dein Keller sicherlich hochwertiger, aber man unterschätzt es trotzdem noch. Es sind wirklich die Keller, die dann gerne angekauft werden, sind halt einfach nur viel Burgund, Bordeaux, große Namen, Sachen, die jeder versteht.
Und na, so wo es schnell geht da und wo eine gewisse Masse dahinter steht, das verstehe ich auch. Also für den Sekundärmarktpreis verstehe ich das total. Aber dann noch mal ganz kurz zu dem Trinkspaß, den man hoffentlich noch über die nächsten 10, 15 Jahre hat. Oder nee, wir sind jetzt 35, also über die nächsten 30 Jahre noch. Mhm. Da finde ich es doch, also klar sind unsere Keller ja so oder so nicht so klein, dass wir nichts in irgendeiner Ecke finden werden.
Ja.
Aber jetzt nehmen wir mal den Kellerinhaber mit 500 Flaschen. Wenn der jetzt nur ganz gezielt kauft, dann ist doch sein Überraschungseffekt vielleicht in 10 Jahren auch mal weg, wenn er dann nicht irgendwie mal so impulsmäßig da zwischen gekauft hat oder kauft so oder so. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, du checkst das ein bisschen und guckst ein bisschen nach, kauft man dann trotzdem, also man kauft trotzdem zwischendurch immer mal impulshaft was.
Also,
weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, da habe ich mich dann vielleicht auch einfach nicht ganz sauber ausgedrückt. Ein Impulskauf ist in dem Moment für mich vor allem ein Wein, wo du sagst, ich habe den jetzt getrunken zum Beispiel und will den auch haben. Versus, ich habe jetzt für meine Piemont-Geschichte, weil mich hinterher nochmal jemand fragte, was hast du denn gekauft, habe ich mir nochmal genau die Liste angeguckt. Es waren dann 42 größere Weine in den 2 Jahren. Und das waren aber 27 Erzeuger, von denen ich 4 Erzeuger noch nie im Glas hatte. Also das ist jetzt kein Impulskauf, sondern das ist strategisch, weil ich gehört habe, das ist ein guter Erzeuger und das will ich mal. Oder was weiß ich, bei Weira beispielsweise kenne ich, der macht ja einen tollen Fraser und sowas, der macht ganz tolle autochtone Sachen. Und ich kenne den einfachen Barolo und ich kenne den lange. Und jetzt habe ich mir mal 2 Lagen gegönnt oder so. Ja. Das werden die ersten Begegnungen meines Lebens mit Weira habe ich auf Messen schon probiert, aber getrunken zu Hause, noch, genau. Die ersten Begegnungen meines Lebens werden. Also das soll man damit nicht ausschließen. Das ist also Impulskauf ist eher so dieses, ich kaufe das jetzt, weil mich inspiriert gerade der Schluck, den ich gerade habe, oder mich inspiriert gerade.
Okay, so meinst du
das.
Okay. Gut. Nee, das ging mir nämlich nochmal so durch den Kopf und ich dachte, das müsste man ja noch, das muss ich nochmal nachfragen. Mhm. Bei mir würde das ja als tatsächlich deutlich mehr Impulskauf, ich wüsste gar nicht, ob ich das in der Form würde wollen und können, sozusagen mir das so rauszusuchen und zu sagen, ich packe mir das jetzt so hin und sage, ich kaufe mir jetzt aus der Region strategisch die und die Sachen.
Weißt du, also klar habe ich das bei der Kunden. Nicht, wenn es jetzt einen neuen heißen Buben oder neues heißes Mädel an der Nordrhone gibt und du hörst davon, machst du dich dann nicht auf die Suche und schaust mal, dass du das Zeug möglichst schnell in den Keller kriegst?
Na doch, das versuche ich dann ja schon. Also klar, aber das ist ja dann nicht strategisch die ganze Ecke. Aber natürlich habe ich die Ecke so oder so gern.
Du hast ja mit der Ecke mal angefangen.
Also genau. Die habe ich die Ecke schon gern, aber ich trinke ja auch genauso gern Italien. Wird dann aber nicht so tief da.
Genau, wenn jetzt einer sagt, das ist der neue Star der Abruzzen, dann geht dir das links wie rechts vorbei.
Also vielleicht, genau.
Das geht mir. Du trinkst halt weder Trebbiano noch Montepulciano besonders gerne. Dass man mal eine Emilio Pepe probiert, weil das irgendwie als großer Wein der Welt ist, kein Thema. Aber dass man sich deswegen jetzt irgendwie sagt, hier den neuen Newcomer und nur 27 Euro und bla, das interessiert mich persönlich auch nicht.
Ja,
also Montepulciano. Trebbiano würde mich interessieren, weil ich das ganz gerne trinke. Pecorino sowieso, aber also du kriegst ja ständig irgendwas um die Ohren gehauen. Das ist der neue heiße Scheiß im XY. Und mich interessiert der neue heiße Scheiß im XY in der Regel ganz wenig.
Ganz wenig, das stimmt. Sondern nur die Sachen, wo du so schon ein bisschen mehr eingetaucht bist. Okay, vielleicht ist es dann auch so, dass natürlich der Keller an sich schon ein bisschen vorprägt, dass man in seinen Impulsen auch sehr impulshaft in seiner Ecke bleibt.
Ja, schwierig wird halt, wenn du auf einmal einen Viognier aus Kalifornien kaufst, bloß weil er dir gut gefallen hat. Und es ist erstens der einzige Viognier aus Kalifornien im Keller.
Genau.
Zweitens ist es eine von 6 Flaschen aus Kalifornien überhaupt. Und insgesamt ist es eine von 2 Flaschen Viognier im ganzen Keller. Also es hat einfach nichts mit irgendeiner Folie zu tun. Das ist nur gekauft, weil es dir gerade gut geschmeckt hat. Und dann denke ich so, naja, mir schmeckt jeden Tag irgendwo irgendwas gut.
Na, das stimmt. Okay, ja, das stimmt. Da ist was dran. Okay, gut. Genug des Weinkellers. Wir müssen was nachholen. Mhm. Ist schon spät, aber wir müssen es noch machen.
Ja.
Meine 10 besten Weine oder die 10 Weine, die mich letztes Jahr
am meisten
beeindruckt haben.
Jawohl,
erzähl mal. Also, kleine Liste.
Kleine Liste, genau. Wir sind bei mir, deswegen stehen die Flaschen nicht hier.
Nee, ich habe auch nicht mehr alle Flaschen, ehrlich.
Aha, okay.
Ein paar haben wir zusammengetrunken, auch im Podcast. Sind wir, glaube ich, nicht einer Meinung.
Okay.
Achso, wir fangen hinten an, wa? Mhm. Wir haben immer gesagt, wir fangen hinten an.
Jawohl.
Die 10 Weine, die mich am meisten beeindruckt haben, die ich auch richtig getrunken habe, wo es keine Probeschlucke gab. Ja. Es hat sich ein bisschen aufgeweicht, das sind nicht mehr alle selbst gekaufte Flaschen, das hatten wir ja schon mal letztes Jahr, sondern das hat sich ein bisschen aufgeweicht durch die vorhandene Möglichkeit.
Jawohl.
So, Platz 10, ganz leicht und einfach Petrus 74. War der beste Petrus, den ich jetzt getrunken habe.
Okay.
So viele haben wir ja auch noch nicht, ehrlicherweise.
Ja.
Der war total schön, das war kein, also der war, deswegen landet der auf Platz 10? Erstmal, ja, ist ein großer Name, ohne Frage.
Mhm.
Wir hatten schon mal 14 und
13.
13,
aber, 13 haben wir getrunken.
Genau, wir hatten schon mal. Und so richtig verstanden hatte ich es noch nicht.
Ja, ja.
Das war jetzt viel besser. Der Jahrgang ist der ja auch nicht wahnsinnig hervorragend da unten. Aber das ist sehr schön gereift gewesen. Es hat echt viel Spaß gemacht. Das war auch sozusagen in einer Runde, wo das schön war. Also der hat, wahrscheinlich ist der hängen geblieben, weil der Abend, das war ein Geburtstagsabend, schon, ich habe schon wieder rumgespielt. Mit dem Würfel, das macht immer so Geräusche. So ein Geburtstagsabend, wo die kleine Runde sozusagen wirklich sehr, sehr intim war. Und das war einfach mit dem Essen und sowas war das schön. Und hat deswegen wahrscheinlich, blieb bei mir deutlich im Gedächtnis, ist auch nicht so lange her. Ne? Mein 35. ist ja gerade erst gewesen. und schön gereift, guter Wein. Das Geld, was er gekostet hat, wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, aber dass ein Petrus ist, wird ja nicht geschenkt gewesen sein.
Und wenn er früh gekauft wurde,
schon. Dann schon, aber wenn er mit 76 ist.
Also wenn er in den 80ern, in der Tiefphase, also Anfang der 80er, in der Tiefphase gekauft wurde, dann gab es ihn unter Umständen als Dreingabe. Ernsthaft?
Scheiße,
nach dem Motto, kaufen Sie 6 aktuelle Jahrgänge und Sie kriegen noch einen 75er dazu. Aber das ist lange, lange, lange vorbei.
Also, guter Wein.
Ja.
Beeindruckt des Namens wegen, muss man nicht hochspulen, war super, aber war nicht irgendwie, nicht auf die ersten 5. Platz 9 haben wir zusammen getrunken, ein Kontextwein, muss aber mit rein, fand ich, weil der wirklich als Kontext, das war Faverley, Grand Cru Chambertin 47 auf unserer Weihnachtsprobe, finde ich, musste mit rein, weil es war jetzt nicht der beste Pinot, den wir hatten bis jetzt.
Nee,
aber im Kontext sehr beeindruckend und deswegen zwingend mit nötig auf der Liste, finde ich.
Kann also, ich gut verstehen.
Also ich habe überlegt, ob man ihn noch höher packt oder sowas, fand ich dann aber nicht, weil er einfach als Wein nicht so herausragend war, dass man sagen müsste, er ist jetzt geschmacklich überbordend über allem, aber er war super.
Ja, war als Erlebnis noch größer als Wein.
Genau.
Das zählt ja auch mit.
Genau, zählt auch mit und deswegen, aber der blieb halt, also ist was doll im Kopf blieb, Also das kann man schon gar nicht anders sagen. Auch ein Wein, den wir im Podcast getrunken haben, ich habe lange drüber nachgedacht, finde ich aber trotzdem schön, das ist Nicolas Joly, der Collet de Saurant, oder wie er heißt, der 2020, finde ich aber auch die letzten Jahre, da waren wir nicht so richtig, du magst es auch, aber ich fand es aber trotzdem groß, ich habe es jetzt mehrfach, wie gesagt, fand es schon beim Trinken so und finde, es war immer noch einer der schönsten Weißweine letztes Jahr.
Okay.
Die ich für mich so, also die ich dann so getrunken habe. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang drüber nachgedacht, dass da ja gar kein Riesling draufsteht.
So.
Ich glaube schon das zweite Mal.
Oh.
Oder das dritte Mal. Also ich weiß schon, also und ich habe dann auch, ich stand dann nochmal beim Durchgang und dachte so, ist mir aber auch gar nichts, also nicht, dass wir gar kein Riesling getrunken haben, aber wir haben wenig getrunken.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass es jetzt so bei den ganz Großen im Kopf bleibt. Gerade.
Ja.
Also ich weiß gerade nicht.
Ja,
oder? Also wie ist es bei dir?
Ich mache mir solche Listen ja immer nicht, aber ich muss jetzt überlegen, war das eigentlich letztes oder vorletztes Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr, dass ich ein paar Rieslinge getrunken habe, also einen habe ich getrunken bei Battenfeld Spanier auf der Abendveranstaltung aus der Magnum, so wo ich so dachte, das wären so 100 Punkte. Ansonsten habe ich ein paar probiert, die mir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind, aber jetzt gerade zu Hause getrunken zum Beispiel, habe ich im letzten Jahr keinen Riesling, der auf so einer Liste auftauchen würde.
Hm. Ja, das ist komisch. Okay, weiter Platz 7, auch zusammengetrunken, Chateau Rayas, gleiche Veranstaltung wie der Chambertin. Ja. Chateau Neuf de Pape 96, schlechter Jahrgang, geiler Wein.
86 oder 96? War das nicht sogar 86? Egal.
Ja,
siehst du. Genau. Müssen wir nochmal auf den Kopf gucken. Ja. Genau, fand ich aber auch ein großartiger Wein.
Ja.
Also, das ist.
Was der da so in die Flasche zaubert, selbst im schlechten Jahrgängen.
Ja, ja, ja. Also, wir haben ja schon länger diskutiert. Also, dass das trotzdem ein super Wein war, war ja klar. Also, wir haben auf ganz hohem Niveau da getrunken.
Jammern auf ganzem Niveau. Fände ich immer wieder schade. Ich habe jetzt nochmal die Preise für die neuen Jahrgänge gehört. Mhm. Und wie sie sozusagen, also der Preis, wie der Winzer gerne hätte, dass er im Restaurant verkauft wird. Mhm. Da liegt ein Rayas jetzt in einem Jahrgang, der jetzt gerade so geliefert wird, das war es 19 oder irgendwie sowas. Mhm. Im Restaurant soll er dann verkauft werden für knapp unter 400.
Ja.
Das ist immer noch wahnsinnig viel Geld. Im Vergleich sehr fair, immer noch, wenn du jetzt überlegst, dass sie über 1.000 kosten sollen. Aber sind auch im EK sind sie dann trotzdem auch schon deutlich über 200.
Ja.
Also das ist schon ganz schön stolz. Und bei so einem Wein muss man immer sagen, dass manchmal doch schon schöner, sie in den Restaurants zu trinken, wenn man sie dann doch mal, ne? Die Nummer, ja. Wir packen zusammen und haben uns mal was
gegönnt.
Platz 6 haben wir auch zusammen getrunken. Domaine Bonneau de Martre. Der Corton Charlemagne Grand Cru, ja. 93. Fand ich viel besser als du.
Ja, du hattest ihn aber auch von vornherein sozusagen, ich habe ihn blind.
Genau.
Und das ist bei so alt und so anders und so immer anders, als wenn man weiß, was man hat.
Das stimmt.
War ein sehr interessanter Wein.
Fand ich immer noch wirklich großartig, war vom Geschmacksprofil kräftig, nussig und sowas alles und wirklich viel Wein, aber gut gereift. Hat aber mit Sicherheit was ausgemacht, dass sie direkt vom Weingut kam, nirgendwo hingegangen ist und nirgendwo lag. Und also das war dann, hatte viel mit der perfekten Lagerung zu tun, wenn sie ihn nicht sogar neu verkorkt haben zwischendurch. Mhm. Weil ich meine, das sah alles so sauber und so ordentlich aus, dass man da nicht genau weiß, ob das. Also, aber toller Wein, hat mich sehr beeindruckt. Platz 5 hat mich immer wieder als Champagner-Weingut das ganze Jahr begleitet, fand ich als Champagner-Weingut wahnsinnig gut, das ist Georges Remy. Fand ich wirklich toll, also gar nicht teuer. Also für Champagner, also so diese Dings ist gar nicht teuer. Ich glaube, die großen Kosten, also ich glaube, die fangen ab 40 an und gehen bei den großen dann bis 100 oder sowas. Mhm. Besonders toll fand ich da immer den Rosé Nummer 19, den er bringt, in Grand Cru. Das kann ich nicht aussprechen. Kannst du es? Hier.
Vaudeillon.
Okay. Die mochte ich sozusagen das ganze Jahr.
Ja.
Ganz schöne Champagner. Geiler Stil. Gar nicht so durchgehypt, deswegen noch ein guter Preis. Die mochte ich wirklich.
Ja.
Sozusagen, aber alles, was sie machen. Deswegen habe ich den jetzt nur beispielhaft sozusagen mit draufgenommen. Platz 4, ein kleiner Wein. Für ganz wenig Geld.
Mhm.
Clos de Cayoux. Und der Côte de Rhône Reserve 2001 haben wir aus einer Kellerauflösung gekauft. Habe ich dann tatsächlich weiterverkauft an ein Restaurant, habe aber dann vorher noch natürlich die Flaschen mit getrunken, auch mit dem, der es gekauft hat. Und was mich dabei beeindruckt hat, ist, dass dieser kleine, schöne Wein, also wirklich, der kostet ja nichts gekostet. Natürlich bedient er mein Geschmacksprofil, was die Ecke da unten angeht, ja, ohne Frage. Aber da ist es so, dass mich das ein bisschen beeindruckt hat, weil der Preis ja quasi, der liegt bei, ja, oder damals war der bei 12, 13 Euro oder sowas.
Mhm.
Aber das war wenig. Und dass selbst diese kleinen Weine dann, weil das trinkt, in dem Fall trinke ich, das habe ich noch, diese kleinen habe ich noch nie alt getrunken. Ich glaube, ich war das erste Mal, dass die.
Das war
der normale. Das ist ein Côte de Rhône Reserve.
Ach so, ja,
okay. Wirklich ganz klein. Ja, kein Chateau Neuf, sondern wirklich nur. Mhm. Okay, ist kein normaler Côte de Rhône, sondern die Reserve. Ähnliche Rebzusammensetzung, Mauvais de Syrah 2001. Und der war so präzise, so klar, hatte keine Alterungsnoten, lag super. Auch da muss man wahrscheinlich sagen, der die damals gekauft hat, hat die in einen klimatisierten kleinen Keller gelegt und hat die nicht mehr angefasst.
Ja.
Ich glaube, das macht tatsächlich was aus bei diesen kleinen Weinen, also bei allen Weinen, aber das war so ein sauberes und schönes Erlebnis, dass ich dachte, okay, das ist auch mal was mit auf die Liste fällt, weil ein ganz sauberer, in dem Fall würde ich mal sagen, eigentlich ein Chateauneuf-Geschmack, der wirklich schön war und das wirklich für den Preis, wo du denkst, puh, okay, toll. Den nächsten, Platz 3, jetzt kommen die letzten 3. Zwei davon hast du nicht mitgetrunken. Den einen bist du kurz vorher, ja, das war so. Das war, und einen davon, also einen, den Platz 2 hast du mitgetrunken, Platz 1 nicht. Platz 3, Paul Etienne, Pierre and Fields, St. Perret, Chateauneuf de Pape, Tête de Cuvée, 1929.
Ja.
Den hatten wir nach der Champagnerprobe, wo ihr schon los wart, weil der Abend schon echt doll war, haben wir die noch aufgemacht. Mit dem Ansatz, tot. Tot und durch alle Wolken. Und der war einfach strahlend schön.
Lucky Punch.
Hat auch 1919, das Ding hat wahrscheinlich auch wirklich relativ wenig gekostet, ja. Weil, ich meine, der müsste tot sein.
So oder vor allem so. Ist der wahrscheinlich nie neu verkorkt worden, weil es kein großer Name ist
genau. In dem
Sinne.
Nee, gar nicht.
Das ist also ein 80 Jahre alter. Die sind damals teilweise sehr spät gefüllt worden, dass ihn aber 10 Jahre danach nicht. Also ein über 80 Jahre alter Korken.
Ja.
Ja, da hast du eventuell das Glück, dass er einfach an einer Stelle irgendwie so dicht war, dass er dann auch dicht geblieben ist und dann.
Lustige Flasche, die wirklich gesehen hast, dass sie sozusagen aus zwei Teilen, also damals waren ja die Flaschen noch nicht so häufig, Fässer. Mhm. Eine Flasche, die aus zwei Teilen gemacht wurde, noch nicht durch wie jetzt die neuen, nicht ein Links, sondern ein Unterteil, ein Oberteil. Auch lustig zu sehen, also was nochmal so ein bisschen zeigt, die Flasche ist auch wirklich alt, aber wer macht sich bei so einem Wein ohne Namen die Mühe, es zu fälschen, das ist auch quasi albern. Lucky Punch, das stimmt.
Ja.
War auch natürlich fairerweise, können wir vielleicht sagen, nach der schönen Champagnerprobe, also unserer 2008er Vorprobe, war das natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen. Hatte das auch wahrscheinlich ein bisschen in so einem positiven, also wir waren schon, das war schon schön vorher, wir hatten schon gute Champagner, ja, also und deswegen, glaube ich, hatte der jetzt auch einfach so zu punkten und so ein Lucky Punch zu sein, das muss man mal klar sagen. Platz 2, aus der Champagnerprobe an dem gleichen Tag, der Jacasson Avis.
Was für ein schöner Wein.
Oder?
Ja.
Der war so toll, das war wirklich, da kann man überhaupt nicht drum rum. Nee. Ich bin sehr gespannt, ob wir morgen...
Wir haben ihn morgen wieder in der Probe. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob er dann wieder so... Also ich bin der arme Tropf, der nicht blind probiert, weil ich die Flight-Einteilung mit begleitet habe. Aber
du bist ja professionell genug.
Genau, ich werde das auch so hinkriegen. Zumal er ja auch eine starke Konkurrenz hat. Und dann würden wir mal gucken, ob er immer noch so gut ist. Aber
du weißt ja schon, die Konkurrenz zu dem Flight. Ach, verdammte Axt, stimmt.
Das ist ja auch noch, ja. Ich muss noch einen letzten Flight, muss ich noch einteilen. Aber ansonsten ist richtig. Ich weiß schon, gegen wen der antritt.
Aber geiler Champagner, wirklich toll, hat wirklich champagnermäßig. Wir haben noch andere gute Champagner getrunken dieses letztes Jahr, auch zusammen. Also ob es jetzt Ulysse Collard oder irgendwas war. So viele gute. Aber der war wirklich herausragend.
Ja.
Muss man schon so sagen, oder?
Auch, genau. Und der zweite, der mich noch so glücklich gemacht hat, war der Le Jardin, der neue von Ulysse Collard.
Ja.
Aber
den hatten wir bei der Weihnachtsprobe mit dabei, der war auch toll,
ganz,
das stimmt.
Ein ganz anderer Stil, viel frischer, weil 2015... Also gar kein großer Medizin, sondern ein, glaube ich, Premier Cru oder so. Aber auf jeden Fall eine Nummer kleiner in der Abführung, was bei diesem Weingut ja noch nicht so heißt.
Das stimmt, das ist völlig wurscht. So, Platz 1. Platz 1 ist ein Pinot. Ich würde sagen, auf meiner Liste mit der schönsten Pinots, die ich bis jetzt getrunken habe, durchaus unter den Top 5.
Mhm.
Ja. Charles Nolat. 1974, Richebourg. Ist ja auch kein unglaubliches Jahr da unten. Also 71, 78 hatten wir schon mal, waren die geileren Jahre.
Mhm.
Aber der war, ich meine, das ist ein großer Winzer mit einer Riesenlage. Also ich glaube, auch eine der kleinsten Lagen, die es gibt mit, oder? Also Richebourg ist ja, das ist ja nicht viel.
Das ist nicht viel, aber ich kenne mich da gar nicht so genau aus, wie viel Hektar was jetzt ist. Ich weiß, welche die ganz großen sind, aber bei den kleinen, welcher dann nur die kleinste ist.
Und der war, also das war, der war so unglaublich schön, präzise, klar und ein unwahrscheinlich guter Pinot. Da würde ich gerne noch mal zwei, drei Flaschen von trinken. Mhm. Wird natürlich nicht so schnell passieren, also gar nicht wahrscheinlich. Aber der war gigantisch. Der war wirklich gigantisch. Das ist auch einer, ich darf ja nicht mehr so viele Flaschen zu Hause haben. Die würde ich aber nicht mehr weggeben. Also weil leere Flaschen.
Ja.
der war wirklich Wahnsinn. Das war großartig. ganz, ganz toll, kann man schwer beschreiben, aber sehr einprägsam und die Flasche war leider zu klein. Wir waren nur zu dritt, aber es war trotzdem
schnell inhaliert.
Schnell inhaliert und den hat meine Frau mitgetrunken. Und es ist ja nicht so, dass jetzt Pinot und den Alt sozusagen zwangsweise jeden gleich erfreut. Und das hat sie sehr geliebt. Also erstmal trinkt sie nicht so wahnsinnig viel und oft Rotwein, aber das hat sie wirklich, da fand sie, war sie selbst, das klingt ja doof, selbst eine Frau, nee, das nehme ich zurück. aber selbst meine Frau, die jetzt nicht so wahnsinnig Pinot-affin ist und so und Rotwein-affin, fand das wahnsinnig gut.
Ja.
Und das war es auch. Geiler Wein, schönstes Erlebnis das letzte Jahr sozusagen, der Pinot. Ganz toll.
Interessant.
Finde ich auch. Durch. Wein im Glas.
Ja, wobei noch eine Sache muss ich noch ganz kurz.
Jetzt komm mal. Oh, haben wir noch eigentlich was vergessen?
Nee, spannend ist für mich an der Stelle, was nicht dabei ist, was wir zusammen getrunken haben: Chateau Mouton Rothschild 1982.
Habe ich aber.
Das ist von mir kein Widerspruch sein. So ist es nicht. Aber der höchst bewertete Wein aller Zeiten, kann man glaube ich so sagen.
Und den habe ich aber das Jahr davor schon mal. Ich habe überlegt, aber den hatte ich ja das Jahr davor schon mal getrunken, also das Jahr davor schon mal getrunken.
Gut, das ist wirklich, aber da hattest du ihn auch nicht in der Liste, oder?
Hatte ich ihn auch nicht in der Liste, nee. Ja. Aber da hatten wir noch, als ich das erste Mal getrunken habe, hatten wir noch die Variante, dass ich nur selbstgemachte.
Ach so, okay.
Dann haben wir den Motor.
Ist nichtsdestotrotz auch interessant, weil wenn man sowas blind eingeschenkt bekommt und man muss das dann, man soll das dann gut finden, dann kann es einem eben auch passieren, dass man an dem Tag sagt, ja, ist gut, aber ist auch nur gut oder so.
Ja, also, ja, und vor allen Dingen nicht so, dass es dann herausragend im Kopf bleibt.
Genau, sofort, wenn die emotionale Bindung nicht da ist.
Genau, dann macht das wahnsinnig.
Wenn die emotionale Bindung nicht da ist, dann kann auch so ein 82er mal auf Platz 11 landen. Kann ich gut verstehen. Ja, im Glas ist ein schöner Rotwein. und ich habe gedacht, ach wie schön. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich immerhin so viel schmecke, dass ich merke, dass es ein schöner Rotwein ist. Und er hat viel Holz, immer noch. Er hat auch noch viel Tannin, aber er hat unglaublich feines Tannin. Und ist so richtig, ein richtiges Rotweinpaket, so wie man sich Rotwein vorstellt. Also nicht so eine simple Sonne in Flaschen, sondern mit viel Struktur, viel schönem Tannin. Die Säure beißt ein bisschen. Das hat so eine schöne, vielleicht nur leicht wilde Note mit dabei, mit so einer kleinen animalischen. Es ist aber noch nicht so weit, dass du direkt schon sagen würdest, du bist jetzt im Kuhstall, sondern es ist einfach nur so ein bisschen vielleicht eine ganz feine Unterholznote, ja, oder sowas. Also schön, schön. Und dann kommt viel noble Frucht, die mich nicht so angesprungen hat nach dem Motto, ich bin eine Syrah-Frucht, ich bin eine Cabernet-Frucht. Das hat mich so ein bisschen ratlos gelassen. Ich habe hier weder eine Pflaume, Kirsche, Kombination, die mich in Richtung Merlot führen würde, noch eine Cassis-Note, die mich irgendwie in Richtung Syrah oder Cabernet führen würde. Das ist so ein bisschen unklar, aber nicht, weil die Frucht irgendwie diffus wäre oder sowas. Also nicht so kompottig oder sowas, sondern es ist eine wirklich schöne Klarheit in der Frucht, ohne dass ich aber jetzt irgendeinen Typus bestimmen würde, der mich jetzt in eine Richtung auch bringt. Von der Struktur her ist das vom Alkohol her nicht laut.
Stimmt.
Das finde ich, das riecht eher nach 13, max 13,5 als nach mehr.
Hat er auch 13,5,
ja, genau. Und das ist von der, ach, das hat schon so eine eher cool Climate-Anmutung, finde ich. Aber nicht von der Aromatik her. Von der Aromatik her, finde ich, ist das schon so ein ganz erwachsener Rotwein aus einer dunklen Rotweingegend im tiefen Süden. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Lässt mich dadurch ein bisschen ratlos. Integriert ist das alles sehr gut, weswegen es nicht so jung sein kann, obwohl es keine Tertiäraromen hat.
Nee. Hat es nicht, genau, finde ich auch. Ja.
Damit sind wir in so einem Zeitfenster, ach, bei sowas, das ist so, das war bestimmt auch 2-3 Jahre, fast bevor es uns, vielleicht 10 Jahre, würde ich jetzt mal, also natürlich sehr, also plus, minus, ganz schön viel, aber es ist so gut integriert, dass ich nicht sage, es ist 2 Jahre alt, es sei denn, es ist sehr lang ausgebaut, aber nee, und es hat keine Tertiärum. Gefällt mir ausgesprochen gut. Aber ich bin wirklich echt lost, was das ist.
Mir auch. Ich habe den noch nie getrunken vorher, den Winzer. Und habe den auch, letzter Podcast, hast du gesagt, ja, so ein Nordrohen-Killer, den man nur mit Sascha trinken darf. Dachte ich, Mann, das haben wir aber schon lange nicht mehr gemacht. Trinken wir mal wieder was aus der Nordrohen.
Ah, schön, okay.
Und
ah,
ja, auch ein Winzer, den ich noch nie getrunken habe, weil den ich immer trinken, der lag da schon eine Weile im Keller, den ich immer trinken wollte. Hatte ich aber noch nicht. Name kannte ich vorher auch nicht, bis wir es mal empfohlen gekriegt haben. Ich hole mal die Flasche.
Jawohl.
Auch lustig, ich habe nochmal nach den Bewertungen geguckt. Der wurde 5 Punkte hochbewertet, von 90 auf 95 innerhalb von einem Jahr, vom gleichen Verkoster.
Und Jack Dunlop oder wer macht das?
Joe noch irgendwas bei Parker macht das in dem Fall. Okay. In dem Fall. Remy Nero. Oh Gott, hier, guck mal, wie er da, ich weiß ja mein Französisch.
Côte Rôtie.
Genau, Côte Rôtie ist klar.
Vire de Serine, ist das ein
Vire R? De Serine, ja, genau. Und 24 Monate im Holz, 100% Syrah, klar, Nordro, also Côte Rôtie, klar, muss es ja sein. Und wirklich, 13 ab Alkohol, ganz doll schön, finde ich auch.
Ja, extrem präzise.
Also,
5 Jahre, sind wir 9 Jahre, 8 Jahre, passt schon. Extrem präzise, extrem gut.
Extrem gut, oder?
Extrem gut. Ficho. Wirklich.
Also toll. Ganz viel Spaß, finde ich wirklich großartig. Und ich glaube, irgendwie kostet, gut, Côte Rôtie sind nicht günstig, aber ich glaube, es sind sowas um die 50 Euro oder so.
Das ist sehr günstig für Côte Rôtie.
Da als kriegst du ja gerade mal. Extra Lage sozusagen.
Ja, genau, für 40 kriegst du, glaube ich, gerade den Brune Blanc von Gigal, ne?
Genau.
Der, ja. 2/3 der Produktion ausmacht. Ja,
und das ist schon, ich meine,
des gesamten Anbaugebiets.
Ja. Und der ist ein kleiner Winzer, 6 Hektar, insgesamt sitzt direkt im Côte Rôtie. Sitzt direkt im Condrieu und hat aber insgesamt 6 Hektar nur. Also, toll. Geil, Fico.
Vielen Dank.
Ja.
Wir bleiben in Frankreich. Wir trinken den Cuvée de Demoiselle. Das ist der große Weiße von Château Ostens Picant aus Bordeaux. Jahrgang 2019. So, zum Wohl.
Zum Wohl.
Oh. So, jetzt muss ich mir überlegen. Entweder ich rede jetzt sehr schnell oder ich muss es ein bisschen doch auf 2.
Haben wir?
Halbe Stunde haben wir schon. Was völlig in Ordnung ist, was super ist. Einerseits möchte ich mich noch ausführlich unserem kleinen Wine Bash widmen. Andererseits haben wir noch das Thema vom letzten Mal fortzuführen, wie sich eigentlich diese gerade die Entwicklung auf dem Feinweinmarkt präsentieren. Und ich kann dir nur eines sagen, Mais ist decommoditized. Und seitdem ich weiß, was das bedeutet, habe ich den Weinmarkt verstanden.
Okay.
Das ist etwas längere Geschichte. Eigentlich, also ich glaube, ich lasse jetzt mal weg das ganze Thema deutscher Sekundärmarkt. Das hätte ich nämlich auch noch mit heute mit eingebaut. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Okay.
Und dadurch kommen wir dann vielleicht hin. Weil erstmal vielen Dank an alle, die da waren beim Wine Bash.
Ja.
Dank an die Sponsoren und Dank auch an einige Hörer, die unterstützend waren. Wir haben ja sozusagen ein Sozialticket auch darüber bekommen, dass ein Hörer freundlicherweise einfach gesagt hat, ich übernehme für einen, der gerade nicht kann, sowohl die Spende als auch sogar in dem Fall noch, glaube ich, die Bahnfahrt, nee, die Eintrittskarte. Und das war ein schöner Abend.
Stimmt, war es wirklich.
Ja. Meine Herren.
Ja.
Sponsor 1, Selters, ganz herzlichen Dank, ganz im Ernst. Nie war dir so wertvoll wie heute. Alle haben sehr viel Wasser getrunken. Ja. Wir haben sehr viel Wein getrunken und sind alle aufrecht da raus. Das war wirklich ganz gut.
Viel Wasser hilft viel.
Bei sowas wie dem 47er Barolo bin dann auch ich derjenige, der sagt, trink mal lieber stilles Wasser dazu. Also die Wahl zwischen still und es gibt klar Schulen, wann man was trinken soll. Und ich halte mich meistens dann doch nicht so sklavisch dran. Aber es gibt dann so Weine, da habe ich dann doch tatsächlich gesagt, ach komm, ich habe ja jetzt noch ein zweites Wasserglas, schenk mir mal was Stilles ein. Das passt jetzt besser. Das war gut. Wir haben den ganzen Abend freies Wasser gehabt sozusagen. Was natürlich auch deswegen ging, weil unser zweiter, das ist kein Sponsor, The Grand, dieses Restaurant aber gesagt hat, okay, wir machen das, wenn Selters das stellt, dann ist das okay. Die uns ja wirklich nur ein Huni abgenommen haben fürs Essen. Getränke haben wir dann sozusagen selber
Essen
gemacht.
Essen und Location.
Und eine Kellnerin, die uns den ganzen Abend mitgeholfen hat. Und unglaublich, dann noch Trüffel und Tunedo Rossini und so, also gar nicht gespart, also gar nicht versucht, das irgendwie hinten noch wieder rauszuholen.
Das stimmt.
Ja. Toll, das war ganz spannend. Pommery, Jehova-Wein, war mir so wichtig und es hat mir so viel Spaß gemacht, weil die haben mir nicht 2, sondern sogar 3 Flaschen geschickt von dem 150er, von diesem Jubiläumswein, der jetzt rauskommt und der ja limitiert ist, deswegen sind 3 Flaschen noch
schon viel,
nett und auch nicht billig, ich glaube 160 oder so. Und ich hatte den ja wirklich als einziger von uns bei dieser Wein- und Musikveranstaltung probiert und fand den wirklich großartig und es war so schön, dass ihr alle da wart und ich euch den allen Jehovah-List grüßen.
Geil.
Und alle fanden ihn gut. Er ist auch wirklich ein herausragender Wein gewesen, ist ein ganz schöner
Und zu guter Letzt, das fand ich auch sehr interessant, wir haben von Zwiesel Aloro gestellt bekommen. Und das Aloro ist ein Verkostungsglas. Genau. Das sieht ein bisschen schräg aus.
Das stimmt.
Ein, zwei Leute fanden das sogar hübsch. Das würde ich, wäre jetzt nicht das Erste, was mir einfällt. Das Glas. Das sieht nämlich so ein bisschen aus wie so eine Chimäre. Ja. Ich habe das hier ja auch im Schrank stehen, und zwar im obersten Fach. Und wenn ich von unten gucke, da links daneben steht ein Sektglas, weil ich habe so viele Einzelgläser von irgendwelchen Gläsertests und so. Ja. Links daneben steht ein Sektglas und das sieht fast identisch aus. Es startet wie ein Sektglas, ganz schmal. Dann wird es relativ rasch breit wie ein Bordeaux-Kelch und dann geht es aber so stark zusammen wie ein Riesling-Glas. Und das sieht so ein bisschen aus, als hätte man drei Gläser zusammengesetzt. Der Grund ist ganz einfach. Es ist ein reines Verkostungsglas und es ist das Verkostungsglas, das du auch mit 3 oder 4 cl befüllen kannst und dann funktioniert es. Und das brauchten wir, weil wir ja zum Beispiel jetzt bei einem 47er Barolo, das waren damals noch 0,7 und nicht 0,75 Liter, dann hast du Schwund und dann sind wir 16 Leute. Das sind keine 5 cl. Du brauchst jetzt ein Glas, das mit 3,5 cl funktioniert.
Immer noch was kann, genau.
Ja. Der VDP benutzt das ja auch in Wiesbaden, deswegen kenne ich es ja, daher kannte ich es, deswegen habe ich mich drum bemüht. Es hält auch gut die Temperatur, das ist auch noch ganz gut mit 3,5 cl. Und es sieht ordentlich aus und du kannst daraus sauber verkosten. Und wir haben einmal sogar einen Wein auf die Reise geschickt, dass die Leute sich selber einschenken, haben gesagt, seid ein bisschen vorsichtig. Und die Flasche kam fast halb voll zurück, weil ja, das eben so schnell so voll aussieht, das Glas, und das Auge ja immer mitverkostet. Dafür ist es eben das perfekte Glas und deswegen war es ganz gut, dass wir das hatten. Und man kann da mit kleinen Schlucken wirklich toll verkosten. Ich glaube, der VDP spart wahrscheinlich so um die 300 Flaschen in Wiesbaden, ja, dadurch, dass sie dieses Glas verwenden und kein, ich will jetzt niemanden bashen, aber sagen wir mal, bei Zalto sieht dann einfach leer aus, wenn du nicht mehr
das. Wenn du ein großes Glas hast wie hier unsere schwarzen Gläser, ja, dann ist halt, das sieht halt breit und dann ist es halt, sieht dann aus wie nichts halt drin ist.
Ja, genau. Ja. Und deswegen war ich sehr glücklich, dass wir das hatten. Und es war halt auch super großzügig, weil jeder kriegte 2 von den Gläsern und durfte die mir nach Hause nehmen. Hm. Der 2er-Pack kostet, glaube ich, 95 Euro oder sowas. Hm. Das war wirklich nett. Wir haben tolle Weine gehabt, großartige Weine.
Ach ja,
das stimmt. Wir haben auch Momente gehabt, die, wie soll man das sagen, wieder ernüchtern. Ich hatte ja eine Vertikale gestellt von Weil aus der Magnum. Und Carsten hatte freundlicherweise Monte Vacano 18 mitgebracht. Und da muss man aber mal sagen, da bist du dann mit dem 16er Griffenberg doch ein bisschen besser gefahren. Eigentlich auch mit dem 17er.
Ja, also, finde ich auch. Mich hat's ein bisschen irritiert. Also finde ich, weil also ich, meine Erwartungshaltung wäre, selbst wenn man jetzt stehen lässt, dass man sagt, okay, der 18er ist ein schlechter Jahrgang, wäre meine Erwartungshaltung doch, dass der Wein so besonders sein müsste, dass es
ja, konnte
also dass es wenigstens mit einem anderen guten Jahrgang gleich aufnimmt, sozusagen. Das fand ich schwierig.
Ja. Olli hatte einen uralten J.B. Becker dabei und hat schon wieder gezeigt, das habe ich schon öfter mal erlebt. Du kannst J.B. Becker in so einen Abend reinbringen, wo Leute Weine mitbringen, die teilweise 1.000 Euro kosten oder sowas. Und der kann sich dann nicht so irgendwie behaupten, sondern der
steht.
Das ist sein natürliches Habitat.
Ja, ja,
das steht. Ist einfach so, der steht dann einfach da. Ja. Alle so, wow. Wir haben...
Die Frage ist, ob man ihn solo so trinken. Also weißt du, das ist dann immer... Das,
genau, aber blind eingeschenkt stehen alle da und sagen, what, wow, das war eine Auslese, 89 oder sowas.
Ja.
What, waren wirklich alle glücklich. Andererseits, Wet, Mont, ich weiß gar nicht welcher, der Feinherbe, der Halbtrockene von der Loire Chenin, auch aus den 80ern oder sowas, der wirkte so jung. Und da sagte dann jemand andererseits, ja, aber der wirkt so jung, als würde der in so einer Zeitkapsel gefangen sein und als könnte der jetzt auch noch 60 Jahre reifen und würde so jung. Er wirkte tatsächlich immer noch so ein bisschen zu jung. War aber ein ganz großartiges Erlebnis. Das war eher so ein Erlebnis, als dass du sagst,
mein. Das stimmt.
Fantastisch, was wir alles erleben durften. Interessant, Duku Bukayu aus dem Geburtsjahrgang eines Teilnehmers hat er mitgebracht. Der ist sowas von... Wie soll man das sagen? Ja, die fanden alle hübsch und keiner hat sich nachgeschenkt. Und ich habe dann ja zum Aufräumen gegangen, die Flasche war noch fast halb voll, dann wart ihr schon weg. Ja, stimmt, ihr musstet ein bisschen früher los, weil dein Babysitter dann gestreikt hat. Wir haben also Doku Bukayu, das war irgendwas aus den 80ern, ich habe leider nicht notiert. Und sehr schön, sehr schöner Wein, aber das war so einfach nur sehr schön. In jeder Hinsicht sehr schön und jetzt nehmen wir den nächsten
Wein. Aber das ist ja
auch gemein, ein bisschen, weil in jedem anderen Kontext wäre das total großartig. Und da war es dann auf einmal nur so, ja, okay, und jetzt gehen wir zur nächsten Sensation über. Also es war in jeder Hinsicht toll. Wir haben 7.100 Euro haben wir jetzt zusammengesammelt. Das ist sehr schön und wir werden das sicherlich wieder machen, aber ich denke so alle 2 Jahre. Ist auch ein bisschen auf.
Das muss auch ein bisschen was Besonderes bleiben.
Genau.
Ja, finde ich auch. Ne?
So, Letztes Mal haben wir über den Weinkonsum und die Auswirkungen gesprochen. Wir haben uns noch nicht über die Märkte unterhalten. Wir wollten noch mal über die Märkte sprechen. Erstmal kurz ein Erratum vorweg bezüglich des Weinkonsums, ein halbes. Ich habe gesagt, es wäre im zweiten Jahr hintereinander so ein Rückgang. Irgendwie hat ein Teil der Marktkommunikation vor anderthalb Jahren sowas gesagt und dann sind aber welche wieder zurückgerudert. Und wenn du dir heute die komplett revidierten Statistiken anguckst, dann ist vor zwei Jahren doch nicht schon mal eine Flasche weniger getrunken worden, obwohl viele jetzt auch geschrieben haben, das zweite Jahr hintereinander. Das ist etwas komisch. Die Statistik in Deutschland ist wahnsinnig schwer. Haben wir schon drüber gesprochen. Ja, ja. Auch mit den Kofferraumexporten und so, dass ganz vieles nicht so wahnsinnig gut erhoben wird. Aber wichtiger ist ja, wir haben im Supermarkt 11 Quartale hintereinander fallende Absatzzahlen. Ja. Das ist, lügt nicht. Das ist die Scannerkasse.
Genau, die wissen es auf jeden Fall. Genau.
Apropos Supermarkt. Ich habe eine längere Geschichte geschrieben für Wine Business International, oder die heißt mittlerweile Meininger International, zur Pro-Wein über den Zustand des deutschen Weinmarktes. Da ging es natürlich viel um auch das Low-Cost-Bereich. Im Supermarkt sind Profis unterwegs. Die wissen alle, was jetzt zu tun ist. Der Verbraucher geht in den Knauser-Modus. Jetzt werden wieder nur über die Preise geredet. Genau. Man muss gar nicht die Industrie bashen an der Stelle. Die haben jetzt 3 Jahre lang davon geträumt, mit ein bisschen zusätzlichem Budget seitens des Konsumenten nachhaltiger zu wirtschaften. Die wollten gar nicht immer nur mehr Profite machen. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben. Jetzt kommt der Konsument und sagt, Nachhaltigkeit ist mir scheißegal, ich will billig, billig, billig. Und wir müssen auch nicht auf den deutschen Konsumenten einprügeln. Der französische zum Beispiel ist viel schlimmer, obwohl die Franzosen doch angeblich so viel Geld ausgeben für Lebensmittel und Genussmittel und so weiter. Die sind im Moment, die drehen komplett am Rad, ja. Da müssen wir uns nicht mit beschäftigen. Das machen die. Also ich muss mich damit beschäftigen. Ich habe mich auch gerade beschäftigt. Aber für uns ist das nicht spannend. Wir haben eine Folge gemacht, Handel im Wandel. Da ging es um das sogenannte Premium-Segment, was im Supermarkt ja bereits um 8 Euro anfängt und ab 15 ist es schon im Ultra-Premium-Bereich. Da haben wir darüber gesprochen, dass das keiner mehr verkaufen will. Das ist aktueller denn je. Auch hier müssen wir nicht nochmal wiederholen alles. Nur vielleicht nochmal zur Erinnerung, weil viele immer denken, das würde sie auch nichts angeben. Die Weingüter, von denen wir viele Weine kaufen, machen ihren Großteil des Umsatzes da. Also sind Dönhoff beispielsweise, ne, wo wir immer sagen,
15 Euro, das stimmt, ja.
Riesling trocken 13,50, aber vor allem Weißburgunder, Grauburgunder trocken 14,50. Ja. Das sind von der Flaschenzahl mehr als 50% der Flaschen, die drei Weine zusammen.
Da musst du schon ordentlich was verkaufen, damit du dann ordentlich das Geld reinkriegst. Ja?
Genau.
Ja,
also das heißt, stimmt. Das trifft sie alle, bis auf ganz, ganz, ganz wenige, die sagen, ich bin nur jenseits von 20 Euro. Und auch ein Dönhoff ist in diversen deutschen Edekas und auch dem einen oder anderen Rewe, also bei diesen selbstständigen Einzelhändlern. Der ist jetzt nicht bei den großen Ketten geliefert, aber auch die trifft das alle. Aber da müssen wir nicht drüber sprechen, da haben wir schon drüber gesprochen. Nur ist es halt aktueller denn je. Der Super-Premium-Bereich, das, was wir jetzt auch so vielleicht trinken, zwischen 20 und 70, 80, 90, 100 Euro oder sowas, den geht's eigentlich gut, wenn du dich mit Schlumberger Signitz oder Eggersohn oder so unterhältst, den Leuten, die das importieren. Die haben super Geschäftsjahre gehabt letztes Jahr. Aber die wissen auch, also wenn du dann sagst, und jetzt kommt der Teil, den wir nicht zitieren, dann wissen die auch, dass sich das so wahrscheinlich dieses Jahr nicht wiederholen wird.
Das kann schon sein, ja.
Wie das weitergeht, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Eigentlich hätte ich heute über Deutschland gesprochen, und also über den deutschen Weinmarkt jenseits von 25 Euro und dann über den Super-Über-Drüber-Markt. Also das, was eben in der Top-10-Liste von Sascha aufgetaucht ist. Lass uns mal ruhig darüber reden und dann reden wir über Deutschland das nächste Mal. Letztes Jahr hat unser Freund Christoph beim Weihnachtstrinken schon mal darüber erzählt, dass es ein ziemliches Tohuwabohu im Superfeinweinmarkt gibt. Also wir reden jetzt über von Le Roy, Müsini Grand Cru für 34.000 Euro bis irgendwelche
absurden Sachen.
Genau. Und kaum hat er erzählt, dass es da ein bisschen schwierig wird. In diesem Segment kam dann so eine Livex-Story, die eigentlich alles nur schön geredet hat. Also die sagte, ja, und Bordeaux ist ja noch so der sichere Hafen mit nur -10% und die meisten Livex-Indizes sind jetzt irgendwie, haben die Gewinne der letzten 5 Jahre wieder eingebüßt. Normalerweise nennt man sowas ein 5-Jahres-Tief. Man sagt nicht, er hat die Gewinne der letzten 5 Jahre eingebüßt. Ja, das ist der Unterschied zwischen Bloomberg und Livex. Ja, ja. Livex redet es schön, Bloomberg sagt, wir sind auf 5-Jahres-Tief, weil klar ist, jeder ist im Minus. Ja, kaum jemand hält sowas 5 Jahre lang. Das ist bei Wein ein bisschen anders.
Ja, klar, okay. Muss man,
aber egal. Die tun so, ja, und Bordeaux als sicherer Hafen. Niemand schichtet sein Weininvestment um. Da sitzt nicht Lord Peter beim Frühstück und guckt auf dem Tablet so ein bisschen, klickt und dann ruft er seinen Vermögensverwalter an und sagt, können wir bitte mal die Toskana irgendwie liquidieren und ein bisschen in Bordeaux umschichten. weil die Transaktionskosten im Weinbereich immer noch, je nachdem, wer du bist, zwischen 15% und 30% liegen. Ja. Wenn du einmal umschichtest von einem...
Verlierst du so viel.
Ja. Hast du dein Kapital um ein Drittel reduziert. Das macht kein Mensch, aber die reden immer so. Und ich habe mich schon mal vor einem Jahr oder sowas ein bisschen vergeblich am Livex abgearbeitet. Also alles, was ich gesagt habe,
war richtig. Ja, kann mich erinnern.
Aber ich habe den Deckel nicht drauf gemacht, weil ich nicht wusste, dass Mais decommoditized ist. Jetzt weiß ich, was eigentlich wirklich das Problem ist.
Okay, na los.
Alles fing an vor ungefähr 7 Monaten oder sowas, als mich ein Hörer ansprach, ob ich Lust hätte, auf der Weihnachtsfeier seiner Firma eine Weinverkostung zu moderieren.
Okay.
Die Firma musste ich erstmal googeln, die hieß BayWa AG. Kannte ich nicht. Habe ich gegoogelt, 27 Milliarden Euro Umsatz, 22.000 Mitarbeiter.
Krass, dachte Felix als erstes sofort, gut, da geht als Moderationsbeitrag 1 Milliarde, ist schon mal drin, das läuft.
Genau, ich habe also nicht für 22.000 Mitarbeiter eine Weinverkostung moderiert, sondern nur für den Zentralbereich, das heißt für das Büro des Vorstandsvorsitzenden, mit dem Vorstandsvorsitzenden für Rechts- und Personalabteilung und so ein paar
4 Milliarden.
Und so ein paar Beteiligungen und so weiter. Und mittlerweile hätte ich den Namen auch schon gehört, weil bei den ganzen Bauernprotesten, die BayWa AG immer genannt wird, weil die so ein bisschen so als Landwirtschaftsheuschrecke dann gerne mal diskreditiert wird. Und ich habe dann noch mit denen zu Abend gegessen und neben mir saß der einzige Biertrinker des Abends, der durfte das auch, weil das war ein Holländer, der führte eine Firmengruppe, die traded. Da waren 2 Leute, die neben mir saßen, die haben getradet und die haben ein bisschen das Trading
erklärt. Geil.
Der tradete mit seiner Firma, die war gekauft worden. Die ganze Firmengruppe war gekauft worden, deswegen saßen die beiden davon dabei. Aber der tradete mit seiner Firma, sage und schreibe 90% des in Europa vergorenen Brauhopfens oder verarbeiteten Brauhopfens und 75% der Braugerste. Und weltweit war er irgendwie bei 80% oder wie auch immer. Und der erklärte mir so ein bisschen, wie Hopfentrading funktioniert. Und Hopfentrading ist nämlich anders als jetzt Mais-Trading oder sowas, wenn es über die Chicagoer Warenterminbörse geht, wo wirklich so die Heuschrecken, sagt er, beim Hopfentrading ist das ein bisschen anders. Schon der kleine Hopfenbauer weiß, dass getradet wird und verbrieft seine Ernte als einen Trade, als einen Vertrag sozusagen. Und wir kaufen dann diese kleinen Verträge und die werden dann nicht weiterverkauft oder sowas, sondern die werden in der Regel gebündelt. Wir haben dann also einen Vertragsspediteur, der dann von Hof zu Hof fährt, das Zeug einsammelt und dann bauen wir einen neuen Vertrag. Und das sind dann die Ernten von 5 und die können wir dann entweder ins Lagerhaus A in Hafen A oder ins Lagerhaus B in Hafen B fahren und das bieten wir zum Kauf an. Und wenn das keiner kauft oder wenn wir das vielleicht noch nicht wollen, wenn wir noch mehr Gewinn machen können, dann fahren wir es in unser eigenes Lagerhaus und da kommen dann 3 LKWs an, dann machen wir Vertrag Nummer 3.
Mit
und der geht mit Schiff frei Hafen deiner Wahl.
Ja.
Wenn das aber keiner will, dann verschicken wir das selber nach Rotterdam und dann verkaufen wir wieder andere Kontrakte an Brauereien und so. Das heißt, wir machen so eine Mischung aus Futures Trading und Supply Chain Management. Da wird jedes Mal auch ein bisschen was. Das ist der Unterschied zwischen einer Heuschrecke und so einem Ding. Und die haben auch eine Firma, das war allerdings der andere Typ, der saß noch einen Platz weiter weg, der trank auch Wein, die machen 97% des für den Single Highland Malt Whisky verwendeten Malzes. Alles über eine Firma, geht auch über Kontrakte. Krass. Und irgendwann kam der Satz, Mais ist ja decommoditized. Und zum Glück bin ich alt genug, dass es mir nicht peinlich ist, wenn ich sage, sie hätten jetzt auch Russisch reden können.
Das sagen Sie mal, was da los ist.
Genau. Was ist da eigentlich los? Und das Thema ist, Commodities sind diese normalen Geschichten, die man über Futures, über die Warenterminbörse handelt. Und man unterscheidet zwischen den Soft Commodities, das ist alles, was man essen oder schlachten kann. Und den Hard Commodities, das ist alles, was man einschmelzen oder in seinen Tank füllen kann.
Ja.
Also Metalle und Erdöl und so. Und in der Regel zeichnet Commodities aus, dass du einen Spotpreis hast, aus dem du alles berechnen kannst. Also du hast die feine Unze Gold. Das ist 999er, so und so viel Gramm. Mhm. Und daraus kannst du jeden Goldpreis im Prinzip errechnen. Den für 666er, für Schmuckgold, Blattgold, bla bla bla. Reicht. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstag in Rotterdam bla. Daraus kannst du auch saudi-arabisches Öl und sonst was ableiten. Es geht. Beim Mais, sagte er, ist das Problem schon länger gewesen, dass du einerseits Futtermais, Gemüsemais und Mais für die Zuckergewinnung hast, weil die Amerikaner viel Maiszucker produzieren, weil die ja dieses Embargo gegen Zuckerrohr haben wegen der Kuba-Krise. Aber du hast das dann auch noch alles in Bio- und Nicht-Bio-Qualität.
Oh,
und eine Knappheit beim Bio-Futtermais hat überhaupt keine preisliche Auswirkung auf den konventionellen Gemüsemais. Da hättest du also sowieso schon mehr. Aber, sagte er, jetzt kommt noch das ganze Thema Biosprit, Biogasanlagen, Energiegewinnung zu. Und jetzt hast du nämlich auch noch unterschiedliche Steuer- und Subventionssätze. Das heißt, du hast einen Maiskolben in der Hand. Und es ist auf einmal wichtig, wer den wem, wo, wofür verkauft.
Du kriegst für exakt den gleichen, denselben Maiskolben sozusagen, zwei verschiedene Preise, je nachdem, ob irgendjemand subventionierten Biosprit draus macht oder ob irgendjemand das an eine Kuh verfüttert.
Krass.
Das heißt, du hast keinen Spotpreis mehr und deswegen ist Mais decommoditized.
Geil.
Okay? Ja. So, und der Unterschied zwischen Mais und Mouton ist ja der, Mais war wenigstens mal commoditized. Mouton hat immer nur so getan, der Faker. Und das musste ich erst begreifen, damit ich den Weinmarkt verstanden habe. Ja? Weil diese ganzen Livex-Geschichten mit den Spotpreisen und den Indizes zielen ja alle darauf ab, als könnte ich mit einer Flasche Mouton immer den gleichen Preis erzielen, egal wer sie gerade wo an wen verkauft. Wir haben vor einer Weile über den Place de Bordeaux gesprochen und meine Geschichte, die ich geschrieben habe. Und in dem Jahr, in dem der Wein von Battenfeld-Spanier dort lanciert wurde, hat Ginestine auch ein Late Release Mouton 2005 auf den Markt gebracht. Das sind Kartons, OHKs gewesen. Die sind 2007 bei der Auslieferung nur kurz vom Château in die Stadt, in deren Lagerhaus geschickt worden. Und da lagen sie dann sage und schreibe 17 Jahre. Wenn du diese Flasche gekauft hast am Tag des Late Releases, war das die teuerste Flasche Mouton Rothschild 2005, die du auf dem Planeten kaufen konntest, weil Late Release, da hat dich dann dein Händler deines Vertrauens angerufen und gesagt, willst du eine 12er OHK? Ungeöffnete Holzkiste mit absolut verbriefter
Provenienz
aus dem bestgesicherten, also was Stromausfall etc., also Temperatur, bestgesicherten Lagerhaus der Welt nach einem Transport von nur 30 Kilometern. Ja. Ist einfach
Bombe.
Kaufst du, knackst du, weil du Bock hast, eine zu trinken. Trinkst du, findest du nicht gut, willst die anderen 11 verkaufen, 30% Wertverlust. Gleiche Flasche, aber du bist eben nicht Ginestine. Nur weil deine Provenienz sozusagen nicht so sauber ist, geht das schon weg. Wenn du allerdings die Flasche dem Händler zurückgibst, der sie dir gegeben hat, und der verkauft sie, kriegt der 15% mehr, weil dessen Provenienz mehr ist und so weiter. Das ist wieder Mais mit der blöden Biosprit-Anlage.
Ja, stimmt.
Das Geschäftsmodell von Livex ist ja im Prinzip, dass sie genau diese Zusatzinformationen zu diesen Preisen an Händler verkaufen, damit die überhaupt erstmal verstehen, was da ist. Gleichzeitig erzählen sie aber trotzdem nach außen hin eine Story, als wären diese Preise schon irgendwas wert. Mhm. Mouton war nie commoditized. Die Kommunikation war aber so gut, dass viele Leute dachten, das ist im Prinzip commoditized. Alles, was ich brauche, ist, ich brauche Geld, Platz zum Zwischenlagern und ein White Searcher Premium Abo und dann kaufe ich irgendwelche Keller auf und dann werde ich fein mein Händler und die Referenzpreise kann ich mir dann im White Searcher holen oder sonst was. Der krasseste Wertverlust ist ja der, wenn du die Flasche auf dem Tisch stehen lässt und mal um die Ecke gehst und deine Tochter kommt mit ihren Buntstiften vorbei.
Na, dann ist ja die Kette an.
Und fängt an, so ein bisschen drauf rum zu malen.
Was absurd ist. Ehrlicherweise. Bemaltes Etikett ist ja, macht mit dem Wein ja nichts.
Exakt. Wa? Die krasseste Geschichte, die ich zu dem Zusammenhang gehört habe, war von einem deutschen Feinweinhändler, der mir erzählte, wie er im Kundenauftrag mit einer Flasche von eben jenem Le Roi Mussigny Grand Cru, dem teuersten Wein der Welt, im Sinne von Sekundärmarkt aktueller Jahrgang, in Hongkong war, im Kundenauftrag zum Verkaufen. Die wickeln das Ding da aus dem Seidenpapier und es hat eine Falte im Rückenetikett. Und der Käufer sagt, die will ich nicht. Und er ruft dann seinen Kunden, also was machen wir denn jetzt? So, ja, bieten Sie einen Preisnachlass. Und der Käufer sagt, ich will keinen Preisnachlass, ich will eine perfekte Flasche. Das ist der teuerste Wein der Welt. Warum soll ich denn eine kaputte Flasche vom teuersten Wein der Welt? Ich will eine absolut makellose Flasche. Sie ist mir völlig egal, welchen Preisnachlass Sie mir jetzt anbieten. Die Flasche interessiert mich nicht mehr, weil sie nicht mehr voll. Ja, das ist aber etwas, was bei deinem 74er Petrus eine relativ untergeordnete Rolle spielt, weil das Ding ist garantiert sowieso jetzt irgendwie schon ein paar Jahre
irgendwo gelagert. Das sah auch komisch aus,
hier, glaube ich. Und so weiter.
Aber, hatte noch einen Kleber oben drüber, damit das Etikett hält.
Genau, oder in Folie eingewickelt gerne mal. Aber wenn die Kapsel einen Knick hat, das ist tatsächlich viel problematischer. Und ein Feinweinhändler, der das hauptberuflich macht, der weiß ganz genau, erstens bei welchem Wein, ab welcher Liga ist das eigentlich ein Problem? Mhm. Wie groß ist das Problem? Wie viel Prozent muss ich denn ungefähr rechnen hier und da und dort? Und ich habe jetzt gerade neulich wieder einen Sommelier getroffen, der sagt, ich habe ja auch gerade eine Firma aufgemacht, die Weinkeller ankauft. Der sitzt nämlich da in einem Sterne-Restaurant, serviert gute Weine an immer älter werdendes Publikum und jetzt kommen die Essen und sagen, ja, wir haben ja viel zu voll, sind meinen Keller kaufen. Der hat in seiner ganzen Ausbildung sich nie mit kaputten Kapseln beschäftigen müssen, weil der ja immer Weine serviert, die in seinem Restaurantkeller gereift sind. Zumindest geht der
na, oder wo er die Kapsel aus. Oder so abmacht, ist halt wurscht, der nimmt die Flasche raus, egal wo sie herkommt, zieht die Kapsel.
Dem Kunden die und der Kunde sagt, da ist aber eine Falte im Etikett, wo haben Sie den denn her? Ja, der geht natürlich davon aus. Also
Mein Eindruck ist, zwischendurch waren wir an dem Punkt, wo diese ganzen Beschreibungen völlig wurscht waren. Und jetzt beobachte ich den Markt, seitdem Christoph gesagt hat, hier Verwerfung, und stelle fest, oh, auf einmal, ich sag mal sozusagen, die Schriftgröße wird immer größer mit der Zustandsbeschreibung. Ja, neulich habe ich bei einem Händler auf einmal tatsächlich eine 12er OAK gesehen, die offensichtlich geöffnet waren. Es waren 11 Flaschen im Angebot und 2 Flaschen kosteten 25 Euro weniger bei 500 Euro. Die eine hatte ein beschädigtes Etikett, die andere hatte einen Knick in der Kapsel oder so einen kleinen Schnitt in der Kapsel. Auf einmal, ich meine, wir wissen auch, wie Buchhändler das machen, die knicken 2 Eselsohren rein und verkaufen das Buch billiger, weil sie sonst nicht dürfen wegen der
Kapsel.
Natürlich kann es auch sein, dass sie, um diesen Schnäppchenreflex zu machen, machen sie eine 25 Euro billiger und sagen, hat einen Knick, den Knick machen sie bei ihnen, wenn es verkauft ist oder, und dann kommt gleich die nächste. Das, aber egal, auf jeden Fall auf einmal ist es so, dass ich den Eindruck habe, es kehrt wieder so eine gewisse Professionalität zurück. Vorher ist eine ganze Menge in diesen Weinmarkt abgeworfen worden. Denn ich habe mir die Sachen angeguckt. Hey, es werden immer mehr Weine und die Weine werden nicht schneller gedreht. Ganz im Gegenteil. Der superfeine Weinmarkt benimmt sich gerade wie der Immobilienmarkt, sagte Christoph, ich kenne mich mit dem Immobilienmarkt nicht aus. Man muss ja nicht unbedingt verkaufen. Die Immobilien werfen ja Rendite ab. Und man muss nicht unbedingt verkaufen bei den Weinen, weil die liegen im Keller und haben es kuschelig. Kein Feinweinhändler arbeitet mit Fremdkapital, weil keine Bank sowas finanziert. Genau. Die sind alle bezahlt, die liegen da.
Tut auch nicht weh erstmal, wenn's, also tut bedingt weh.
Tut erstmal nicht weh. Die Hobbyhändler, ja, die Soms, die jetzt, die haben häufig, die haben manchmal Geld, das sie doch mal wieder brauchen, weil die haben alles, was sie haben, da reingepumpt und die wollen ja noch in Urlaub fahren. Jetzt müssen wir ein bisschen was weg. Ja. Und die professionellen Händler haben auch Strukturen, die haben natürlich Kosten, die haben Mitarbeiter, eine Webseite, einen Klimakeller und so weiter. Die müssen auch irgendwann Umsätze machen. Aber dass eine konkrete Flasche jetzt sagt, ich muss hier raus, das passiert nicht. Also nehmen Sie häufig hohe Angebotspreise, die Sie ins Netz stellen, aber es kauft keiner. Wenn dann mal gekauft wird, weißt du auch nicht unbedingt, also ich habe das jetzt auch bei eBay gesehen, aber da reden wir nächstes Mal drüber, bei Keller, etliche Weine, die immer wieder eingestellt wurden und dann wurden sie verkauft und dann gehst du auf die, nächstes Mal der Verkäufer hat einen Preisvorschlag angenommen.
Ja.
Weißt du nicht, für was er wirklich verkauft wurde.
Null. Ja, stimmt.
Christoph sagte, wir liegen so ungefähr 15% unter den Highs. Die Livex-Daten sagen, wir liegen noch ein bisschen weiter drunter.
Okay.
Jetzt gibt es immer die Frage, was passiert da eigentlich gerade? Ich habe noch so gespickt sozusagen bei einer Kommunikation auf Facebook, wo einer sagt, ah, platzt die Blase. Und der andere sagt, nee, es ist die längst überfällige Korrektur. Dazu mal ganz kurz ein paar Gedanken. Also ich habe am Abend unseres Wohltätigkeitsweinbashs einen der jüngeren Leute gefragt, als wir darüber nochmal kurz diskutieren, was ist denn für dich eine geplatzte Blase? Also ich sage mal lieber Bubble, ja, das andere klingt wie ein urologisches Problem.
Stimmt.
Also, was ist denn jetzt die Bubble platzt? Naja, wenn man Mouton für 100 Euro kaufen kann. Daraufhin habe ich gesagt, nee, Mouton für 100 Euro ist ein Crash.
Ja.
Das ist ein Crash.
Ja.
Weil bei Mouton für 100 Euro machen etliche Chateaus in Bordeaux pleite.
Definitiv. Also da würde richtig was, ja.
Es gibt ein Crash-Szenario, müssen wir gleich mal kurz drüber reden, aber später. Also eine Bubble, die geplatzt ist, heißt, wir gehen erstmal wieder kräftig runter in Richtung der Subskriptionspreise. Die Premiums schmelzen ab. Und ich sag mal so, wenn du, gehen wir mal in den Aktienmarkt, wenn du am Aktienmarkt irgendeine Aktie gekauft hast, bevor die Korrektur kommt, dann hast du in der Regel eine leichte A-Karte gegriffen, dann musst du 6 bis 18 Monate warten, bis dein Investment wieder dasteht, wo du es gekauft hast. Wenn die Bubble platzt, hast du bei einem Drittel, kannst du dich leider davon verabschieden, dass das jemals wieder dahin kommt, aber bei den anderen 7 hast du so zwischen 2 und 5 Jahren oder sowas, bis du wieder da bist. Aber du bist nicht komplett durch. Beim Crash kannst du 70% abschmieren und dann
durch.
So. Ja. Und dann habe ich diese Diskussion auf Facebook gespickt, wo einer sagt, ja, Korrektur, längst überfällige Korrektur. Das Problem bei einer Korrektur ist, eine Korrektur ist in der Regel, Leute gehen in irgendein boomendes Segment rein, seltene Erden, Handyhersteller, Telekommunikationsausrüster oder jetzt Chipfabrikanten für künstliche Intelligenz und irgendwann verlieren sie die Fundamentaldaten aus dem Blick und gehen rein und das ganze Ding geht voll durch die Decke, bis irgendwann ein Externer, häufig ist das dann vielleicht ein Zentralbankchef oder ein einflussreicher Analyst oder sonst was, oder es ist aber nur ein Earnings-Event, was dann allen wieder vor Augen führt, hallo, ihr wart ein bisschen besoffen, das ist ja viel zu hoch, was ihr da habt. Und dann knallt das Ganze wieder ein gutes Stück runter, meistens ein bisschen in die falsche Richtung übertrieben, dann pendelt sich wieder ein und dann liegt es so ein bisschen unter dem, was eigentlich gerechtfertigt wird und dauert dann eine Weile, bis es wieder hochgeht. Das Problem bei der Weingeschichte ist, es gibt diesen objektiven Wert nicht und es gibt auch niemanden, der diese Bemerkung machen kann.
Das stimmt.
Robert Parker war der Letzte, der ist im Ruhestand. Ja, wenn Robert Parker sagte, was da gerade jetzt irgendwie getradet wird, das ist ja völlig albern, dann hat sich da was getan. Hier kein bisschen. Deswegen glaube ich nicht an die Korrektur. Ich glaube einfach deswegen nicht an die Korrektur, weil das würde bedeuten, dass ich zu einem Händler gehe, der sagt, übrigens 4.000 ist jetzt ein guter Preis, aber letztes Mal hast du mir für 5.000, ja, 5.000 war völlig übertrieben. Ja, aber du hast sie mir doch für 5.000 verkauft. Ja, also es fehlt der unabhängige Dritte, der das sozusagen einspielt. Deswegen glaube ich nicht an irgendeine Korrektur. Crash glaube ich im Moment auch nicht dran. Platzt die Bubble? Ja, ich glaube, das ist schon so. Also wenn es gegen die platzende Bubble geht, dann sagen die Leute immer, ja, die Fundamentalen sind ja okay, die Reichen werden immer reicher. Das stimmt ja. Wir haben also die Leute, die sich Mouton leisten können, sind nicht ärmer geworden. Auch nicht durch den Angriff der Russen auf die Ukraine oder was. Wann immer irgendwelche staatlichen Förder- und Stützungsprogramme kommen, landet erstaunlich viel von dem Geld bei Menschen, die sowieso schon ziemlich viel haben.
Das stimmt.
Sogar nach der Lehman-Pleite gab es mehr Milliardäre als vorher, wo man gedacht hätte, spätestens die müsste doch aber Leute jetzt, irgendwie...
Nee,
stimmt nicht. Lehman nicht, ja. China-Krisen nicht, nix, egal welche Krise, die Reichen sind ja immer reicher. Und deswegen kannst du natürlich sagen, Fundamentaldaten sind okay, aber ich glaube, die Fundamentaldaten für den Weinmarkt sind ja nicht unbedingt, wie reich sind die Konsumenten, sondern wie viel verdammte Axt wird gesoffen und es wird verdammt viel weniger gesoffen. Also wenn wir mal über die Fundamentaldaten reden, die sind im Arsch, auf gut Deutsch. Die sind sowas von im Arsch, die könnten gar nicht mehr im Arsch sein. Ja? Wenn die Bundesregierung den Konsum von Wein verbieten würde, würden sie uns Gefallen tun, dann würden die Leute aus Trotz trinken.
Weil es ist, endlich mal was Verbotenes
machen. Ja, also nicht mal damit könnte man diese Fundamentaldaten quasi mehr. Ja, 11 oder hat es 13 gesagt? 11 Quartale hintereinander, minus im Supermarkt und egal, wen du fragst, es wird weniger getrunken. Was wir, glaube ich, wirklich erleben, ist nicht wirklich ein Platzen der Bubble, aber es hat einen ähnlichen Effekt, weil wir haben ein Anpassen an die neuen Fundamentaldaten. Hm. Nur mit dem Problem, dass wir gar nicht wissen, wo der Boden dieser Fundamentaldaten denn ist. Also ob wir nächstes Jahr wieder 2, 3, 4 Flaschen pro Konsument weniger trinken oder ob das jetzt mal nur eine Anpassung an einen healthier Lifestyle war. Das wissen wir nicht und deswegen weiß ich auch ehrlich nicht, wie weit das noch runtergeht. Crash glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass wir eventuell im letzten Jahr den All-Time-Zenit in der Menschheitsgeschichte, was den Wert von Wein angeht, hatten. Dass also die 34.000 Euro für den Musigny tatsächlich nicht mehr wiederkommen. Das heißt nicht, dass es auf 12.000 runtergeht.
Nee, aber ja.
Aber wie weit es runtergeht, wissen wir noch nicht. Und 34.000 kommt vielleicht nie wieder. Also wobei, Menschheitsgeschichte, sagen wir mal in diesem Jahrhundert.
Ja.
Das würde ja auch reichen, ist aber der Tod. Die Frage wird auch, ob das nach unten durchtropft. Also was wird denn jetzt mit all den Weinen, die gerade auf 300 Euro befördert wurden? Unsere Barbaresco von Gaia, Montebello und so.
Ja.
Wenn jetzt in diesem Sekundärmarkt die Sorrytildins und Barolo Spers und so weiter in schön gereift auftauchen und von ihren teilweise phänomenalen Werten runterkommen und vielleicht für 400 da stehen, ich kaufe doch nicht für 300 einen jungen Barbaresco, wenn ich für 400 einen gereiften Spers kaufe.
Ja, das stimmt.
Was? Ne? Wir wissen, dass die, oder wir glauben ja, die haben oft diesen Schritt gemacht und gesagt, wir gehen jetzt, weil der Markt ist dafür gut, aber wir werden ein bisschen weniger verkaufen, also verstecken wir ein bisschen was in Lagerhäusern. Wir wissen heute, 2005er Late Release von Mouton von Genestin, dass das 2005er Bordeaux genauso war, als alle gesagt haben, das können die unmöglich alles verkaufen. Haben tatsächlich, ja, stimmte. Die haben das, aber die haben halt Leute gehabt, die mitgespielt haben. Wie ist das bei Rich? Wenn jetzt tatsächlich 4 Jahre lang die Leute den Preis so nicht annehmen oder nur einige, wird das dann irgendwann wieder runtergehen oder rauf? Das weiß ich nicht. Irgendwann müssen die halt Farbe bekennen und ich wage an der Stelle keine so richtige Prognose.
Verstehe ich.
Kommen wir mal zur Crash-Prognose. Ich habe was gelesen vor kurzem, was mich tierisch beunruhigt hat und ich habe keine Lust am Untergang. Jedes Mal, wenn ich Jens begegne, Jens Priewe, dann denke ich, boah, genau so möchte ich das auch machen. Der ist mittlerweile, weiß ich gar nicht, wirklich Mitte 70 oder sowas. Der ist immer noch unterwegs, der arbeitet gerne, der arbeitet nicht mehr so viel. Der hat die Kompetenz und so. Ich möchte auch mit Mitte 70 noch über Wein schreiben. Und wenn wir einen Crash haben, kann ich das nicht. Können wir knicken.
Ja.
Kann man vergessen. Dann kommen junge Leute und reden über Supermarktweine. Dann geht das Ganze nur über Insta und Influencer.
Das wollen wir alle nicht.
Können den Leuten das, aber ich bin dann da nicht dabei. Deswegen keine Lust am Untergang. Der chinesischen Wirtschaft geht es nicht so gut.
Mhm.
Und wir haben gelesen, dass die Konjunktur auch nicht so richtig anspringen will. Einige Leute sagen, das könnte jetzt der japanische Zustand werden, ein ganzes Jahrzehnt lang mit so ein bisschen siechen oder vielleicht wird es auch besser. Kann ich alles nicht beurteilen, ich war noch nie in China. Was ich erst im Februar gelesen habe, was ich beunruhigend fand, was sich Ende November ergeben hat, ist, dass die Chinesen wie alle totalitären Staaten, und es ist ein totalitärer Staat, da ist gar nichts frei.
Nee, nicht jetzt ein bisschen, ne?
Ausländische Mächte verantwortlich machen, wie alle das immer so machen, die bösen Ausländer, die sich gegen uns verschwören, etc. Und wie schon bei den Russen, wo man sich wundert, wie viele Leute das Ding kaufen, kaufen auch in China offensichtlich viele Leute die Story. Und
bei den Amis überall, ja. Ja.
Deswegen gibt es jetzt so Komitees gegen unchinesische Umtriebe.
Ja, ja. Möglichst auch keinen europäischen Wein mehr.
Das ist nämlich die Frage, die ich mich gestellt habe.
Ja, verstehe ich.
Die ich mir gestellt habe. Ich habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt, auf der Liste der unchinesischen Umtriebe, auf der Top 10 Problemliste ist französischer Rotwein auf Platz 11. Ja. Kein bisschen, weil die sind doch vernünftig, die brauchen doch irgendwie auch die Binnenkonjunktur. Und nee, was ich gelesen habe, ist tatsächlich, dass die chinesischen Parteikader, das sind ja kommunistische Bonzen und so weiter, die sind tief in der Kulturrevolution verwurzelt. Die sind dann rausgegangen in den Provinzhauptstädten, deren Namen wir nicht kennen, in denen aber 34 Millionen Leute wohnen. Ja, ja. Und was haben die als erstes gemacht im November? Die sind in die Einkaufsstraßen und haben jeden einzelnen Shop-Owner irgendwie hinter seinem Tresen hervorgezogen und gesagt, und du baust jetzt die Weihnachtsdeko ab. Weihnachten ist unchinesisch.
Ja.
Wo du sagen würdest, hey, du brauchst den Binnenkonsum, du brauchst das. Ja? Yeah. Die Shop-Owner müssen yeah. irgendwie ihre Umsätze machen und so, wo du sagen würdest, die werden doch vernünftig sein, die werden doch nicht die Konjunktur noch zusätzlich abwirken. Nee, Betonköpfe. Und Hurra-Patrioten yeah. scheißen auf gut Deutsch darauf, ob da hinten irgendwo ein Volkswirt steht und sagt, Leute, wirkt mir den Konsum nicht ab.
Ja, ja, darum geht's nicht, das stimmt. Ja.
Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn Weihnachten auf Platz 1 dieser Liste steht, dann steht französischer Rotwein vielleicht doch auf Platz 4. Wenn die fertig sind mit den Weihnachts-Shop-Ownern, ja. Ja, dann marschieren die in ihren Edelrestaurants und knöpfen sich mal die Somms vor und sagen, sag mal, wo ist denn hier der chinesische Wein? Und wieso wird denn hier jetzt kein chinesischer Reisschnaps und Pipapo? Was soll denn das? Und siehe da, es gibt ja schon eine sehr dubiose kartellrechtliche Untersuchung gegen französische Cognac-Hersteller. Der Aktienkurs von Rémy Cointreau auf dem Vierjahrestief. Das hat die Gewinne der letzten 4 Jahre eingebucht. Das Geld hat jetzt nur jemand anders eingebüßt. Nee, im Ernst. Und wie heißt der andere? Das eine ist Rémy Cointreau und das andere ist, ich weiß es leider nicht, die beiden größten Cognac-Hersteller haben keinen Spaß. Und der allergrößte ist natürlich Louis Vuitton Moët Hennessy. Aber wie man dem Namen schon entnimmt, das ist da wirklich ein kleiner Pickel am Hintern, der Cognac-Umsatz.
Ja, ja, das stimmt.
Also, ich habe eine Geschichte geschrieben über Kryptotechnologie für die Weinwirtschaft und habe mit verschiedenen Händlern, denen musste ich erstmal erklären, was Kryptotechnologie kann. Und da sagte ein großer deutscher Raritätenhändler, dessen Name ich jetzt nur deswegen nicht nenne, weil ich nicht weiß, welcher von zwei, mit denen ich gesprochen habe, es war. Okay, sagte zu mir, Herr Botmann, kann die Technik denn sicherstellen, dass die Flasche nie in China war? Darum geht es doch nur. Zitat.
Okay.
Ich so, what? Sag ich, ja, natürlich. Alles, was da hingeschickt wurde, stand mal irgendwo in irgendeinem Hafen. Das wollen Sie alles nicht zurückhaben.
Gut.
Wenn dieses Komitee für unchinesische Umtriebe jetzt wirklich dafür sorgt, dass die ganzen Chinesen, die ja teilweise wirklich in Vitrinen, so habe ich das zumindest gelesen, die vom Chef überreichte Flasche für besondere Ehrungen und so weiter, da steht dann ein Lafite, nicht klimatisiert und gar nichts, steht dann da und das ist dann nur die Aussage. Und wenn das alles nicht mehr cool ist und die das dann klammheimlich verkaufen und irgendeiner kauft das auf und schickt das in einem schlecht abgedichteten Container
wieder zurück.
Zurück, und das läuft hier alles in den Markt rein. Dann haben wir nämlich eine Situation, wo wir dann in 2 Jahren hier stehen und wir machen so unser Line-up nach so einer schönen Party. Und da stehen dann irgendwelche Bordeaux mit drin. Und dann kommt so der Kommentar, wie war denn der Ducru Bourgogne? Ja, das war wahrscheinlich eine China-Flasche.
Ja, ja.
Du lachst.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja,
mir
ja.
bleibt das Lachen im
Hals. Ja, ich weiß schon, was du meinst.
Wenn diese Situation hergestellt wird, ja, dann ist Crash-Szenario. Ja, ja. Dann wird es immer noch eine Situation geben, in der die frische Ginestin-Flasche wahrscheinlich zum irren Preis weggeht, ja, weil man genau sicherstellen kann,
wo sie herkommt, was es ist, genau.
Aber der ganze Rest, das, was ich jetzt schon beobachte, dass mehr und mehr mal gefragt wird, ja, hat er denn eine Falte im Etikett und wie ist denn die, und so weiter. Das wird dazu führen, dass wir wieder so einen Markt haben, wie als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, wo du Mouton für relativ kleines Geld auf eBay geschossen hast, weil leider die Hälfte davon nicht wirklich Mouton war.
Ja,
ob
ja.
nur kaputt gelagert oder schlicht und ergreifend gefälscht. Das weiß ich nicht. Also wenn die China-Flasche kommt, dann kann es komplett den Bach runtergehen. Ansonsten habe ich noch eine Idee, über die wir reden, wenn wir den Wein aufgelöst haben.
Also wir hatten einen Weißwein.
Mhm.
Ganz kräftige Nase, ganz fruchtig. Im Gaumen hatte ich sofort irgendwie das Gefühl von Grapefruit.
Mhm.
So eine leichte Bitterkeit. Aber sehr schön. Also so eine war mehr so eine Blutorangen-Grapefruit.
Mhm.
Ja? In der Nase war ich erst bei Riesling, mit dem Gaumen war ich dann da ein bisschen weg. Die Nase war so. Hm. Insgesamt sehr, ich hatte viel mehr Schmelz erwartet mit der Nase. Mhm. Also viel kräftigeren Schmelz hat er nicht gehabt. Er war relativ leicht, ehrlicherweise. Also gefühlt leicht. Ja. Bleibt aber ein Weißwein. Und nicht so sonderlich alt. Ich würde sagen, das sind so 4-5 Jahre maximal.
Ja, 2019 ist der Jahrgang.
Ja, so 4 Jahre, war? 4? Ja. Da, ja. Nee, 5 sind es jetzt schon. Oh Gott. Sehr schön. Und wäre jetzt nicht so spät, wäre jetzt nicht so früh, würde ich...
Würden wir weiter ein Stückchen davon noch trinken. Ja, ich hole mal die Flasche.
Wirklich gut. Ist es Riesling?
Nein, das ist kein Riesling.
Das sag ich doch.
Ganz bisschen Holz, würde ich denken. Also
Holz, komplett, ja.
Ist komplett in 400 Liter Fässern ausgebaut. Von denen denke ich aber so 1, 2, 3 auch mal zweitbelegt waren oder so. Ganz neu. Ganz neu, glaube ich, war nicht
die
dabei.
Die Katze dich anguckt, weil du ja gegen eine Schule treten musst.
Entschuldigung, Katze. Wir sind in Bordeaux.
Ah.
Wir sind Château Ostens Picard, heißt das Weingut. Wir sind in.
Das roch aber nicht nach Sauvignon Blanc.
Es ist aber 70% Sauvignon Blanc.
Krass.
Nee, 60, ne? Warte, ich sag's dir. Und da ist auch diese leichte Bitter- und Gerbstoff dabei.
Ja.
Mit 5% Muscadelle, die das auch noch mit beitragen können. Wir haben also 65 Sauvignon, 30 Semillon und 5 Muscadelle. Und wir haben 10 Monate Batonnage. Wir haben also so ein bisschen Struktur dadurch reinbekommen.
Ja.
Und 14,5 alt, die wirklich komplett versteckt sind.
Die sind wirklich super versteckt. Das finde ich auch.
Ja, das ist der große Weiße vom Weingut. Die machen mehrere Weine, wie die meisten Weingüter, die im Fucked-Up-Teil von Bordeaux sitzen. Yeah. Wir sind hier in den Côte de Bordeaux, in Saint-Foix, also da, wo wirklich im Moment es den Leuten nicht so gut geht. Allerdings sind wir bei einem relativ bekannten Erzeuger. Château Ostens Picard heißt der Erzeuger. Cuvée de Demoiselle ist der Wein, 2019 ist der Jahrgang. Und das Interessante ist, das ist großes weißes Bordeaux, obwohl es nicht aus der Herkunft der bevorzugten Pessac-Léognan und Graf kommt, ist es tatsächlich auch ein Wein und ein Weingut, dem ständig nachgewiesen oder dem ständig bescheinigt wird, dass es großes weißes Bordeaux ist. Ja, ein kleines Stück nämlich auch noch. Dieser Jahrgang zum Beispiel 93 Vignes, 92 Sackling und viel wichtiger Coup de Cœur, Auszeichnung von der Revue de Vendée France.
Ja, die sind also, da wirklich wichtig, das stimmt.
Und ich habe den Wein in einer Verkostung gehabt, die ich moderiert habe, Online-Verkostung mit Händlern aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Schweiz und zwei, drei anderen Ländern für die Business Force, für die französische Außenhandelsagentur. Und ich habe anschließend mit dem Weingut gesprochen und habe gesagt, ist dabei was rumgekommen? Ich habe den Wein sehr gefeiert. Ich muss da nicht neutral sein. Ich darf da meine Lieblinge haben und ich habe den Wein gefeiert als meinen absoluten Liebling. Ich mag den Wein unheimlich gerne. Und leider, liebe Leute, könnt ihr ihn nicht kaufen, weil da ist nichts bei rumgekommen. Die waren noch mit einem slowenischen Händler oder sowas in Kontakt, weil großes weißes Bordeaux, und da kommen wir nämlich mal zu dem, wie sich der Markt eventuell entwickelt, ist tot.
Läuft hier nicht.
In Deutschland kannst du das komplett vergessen.
Ja, ich weiß.
Es ist natürlich überwiegend auch der Bereich 8 bis 22, ich denke, hier sind wir bei 21 21 Endverbraucher. Das läuft ganz schleppend. Und ich kann hier noch so oft erzählen, dass großes weißes Bordeaux zu den großen Weißweinen der Welt gehört. Der Verbraucher ist da nicht mehr mit dabei.
Ja, interessiert nicht, das stimmt.
Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Mein erster Weißer, der mich davon überzeugt hat, war ein Wein namens Château de Crousot. Und das gehört der Familie Lourdes. Und also André Lourdes, der viel auch für önologische Beratung gemacht hat, der auch zu diesem Parkerisierungskreis immer gezählt wurde oder sowas, aber weiß, sind die ausgesprochen gut. Und der wurde damals distribuiert über Mövenpick für so 17 Euro breite Distribution, super gut. Ich habe den Reifenessen getrunken, war total begeistert. Der Wein hat keine Distribution mehr in Deutschland. Aber nicht, weil die Lourdes das nicht können, weil die Lourdes haben nämlich in Spanien in der Zwischenzeit mit Lourdes y Belondrade oder Belondrade y Lourdes heißt der, den spanischen Referenzweißwein schlecht hingebaut. Der kostet 50 Euro und dann würde jeder Szene-Kneipe von London bis zur Costa del Sol irgendwie sitzen die Leute mit dem Ding im Kühler und es ist super gehypt.
Ja.
Super gehypt. Ist auch ein guter Wein übrigens, aber 50 Euro ist echt schon viel für einen spanischen Weißwein. Und mit der ganzen Distributionspower kriegen die trotzdem ihren weißen
Bordeaux
nicht ins Haus hier. Und das ist das, was passiert. Du hast eine blaue Mauritius, das ist Aubryon Blanc.
Ja.
1195 ist der Subskriptionspreis für den 19er gewesen, aber die machen 8000 Flaschen.
Ja, wenn jeder Millionärskeller eine 12er-Kiste in seine, da haben die 30 Jahre Wartezeit.
Ja.
Da gibt es noch dann La Mission Aubryon über die Straße, aber die machen, glaube ich, 2000. Das kannst du knicken. Das
ist alles wenig, ja, ja.
Das ist egal. Dann hast du Pavillon Blanc von Chateau Margaux, aber das ist 100% Sauvignon Blanc. Das versteht jeder. Das wird auch über eine andere Schiene verkauft. Über die Schiene, was ist der beste Sauvignon Blanc der Welt? Nicht über, weil es keine Semillon mit drin. Und dann hast du diese Super Seconds. Da hast du mir eigentlich mal im Podcast einen eingeschenkt, Smith und Lafitte Blanc? Ja. Haben wir einmal gehabt. Ja. Ne? Dann Pape Clement Blanc. Und zwei, drei andere, die tatsächlich dafür, dass sie Super Second zu einem 1200-Euro-Wein sind, erstaunlich günstig sind.
Ja, stimmt.
Die kosten so zwischen 100 und 150.
Ja, genau.
Und danach ist tot. Danach hat, das hat nämlich alles einfach kein Importeur mehr.
Stimmt, weil es keiner kauft, ja.
Ja, ja. Das ist eben kein Crash-Szenario. Also der kostet immer noch 1200 Euro,
ja.
Aubryon Blanc. Die anderen sind schon schwer angeschlagen mit nur 100, statt, weil wenn du mal in das rote Bordeaux gehst, dann kostet alle 500.
Ja, also, ne? Da sind die schon richtig
und
billig.
Es ist auch noch, ja, und es ist auch nicht ausverhandelt, dass Smith und Lafitte nicht auch noch abstürzt auf 50 oder sowas. Aber wenn einer abstürzt, dann hat er einfach auf einmal keinen Importeur mehr. Ja. Und es fällt gar nicht auf, weil wir trinken eh weniger Wein. Ja. Und dann ist weiß, großes weißes Bordeaux ist einfach raus aus dem Feinweinsegment hier in Deutschland. Das, mich würde interessieren, wie viele unserer Hörer haben sich jemals mit dem Thema großes weißes Bordeaux interessiert, beschäftigt. Aber die, ja, die jetzt einen Impuls mitnehmen aus dieser Folge, die nehmen nicht den Impuls mit, oh, ich muss mal gucken, ob ich Le Creusot oder hier Hostance Piquant im nächsten Frankreich-Urlaub finde, sondern die sagen, ich muss mir endlich Smith Haute Lafitte in den Keller legen. Da haben die jetzt schon
das letzte Mal drüber
gesprochen.
Ja, das stimmt.
Weil die Leute wollen auch gar nicht mehr die preisgünstige Alternative, die das genauso gut kann mit Coup de Coeur irgendwie von Revue de Vaux, sondern die wollen dann lieber Pape Clément Blanc einmal trinken. Kostet halt 150, ist egal, macht man ja nur einmal. Wir trinken ja eh weniger.
Hm. Stimmt.
Wir gehen alle unter.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit.